Einen wunderschönen guten Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das anhören werdet, zu einer neuen Folge des Blast of Eternity Podcasts. Ich bin auch wieder mit dabei, der Ben. Und wir haben natürlich wie immer am Start den Markus.
Hallo zusammen.
Den Tobi.
Moin.
Den Grisse.
Hallo.
Den Schorsch natürlich wieder.
Ich grüße euch.
Und wir haben auch wieder einen Gast, nämlich den Daniel.
Grüß euch, hallo.
So, da würde ich mal sagen, fangen wir gleich an oder sollen wir den Daniel erstmal noch vorstellen? Was meint ihr?
Ach, ich glaube, eine Vorstellung ist immer ganz gut.
Natürlich.
Daniel, du bist unter anderem aktiv für ein Musikmagazin und du bist aktiv für den Unblack e.V., den wir ganz gut kennen. Darüber werden wir und über andere Dinge werden wir heute mit dir reden. Da freuen wir uns schon drauf.
Okay, gerne.
Aber starten wollen wir mal mit einem Fundstück, das ich empfohlen bekommen habe von einer Kirchenmusikerin, von einer Bekannten. Kennt ihr den Instagram-Kanal Worship Fails?
Erst seit heute.
Das ist ein
Traum. Leider nicht.
Also es ist wunderschön. Also grundsätzlich ist es ja so, Menschen sind fehlbar. Und es ist schön, dass Menschen fehlbar sind. Und vielleicht kann man über Fehler, die Menschen machen, auch manchmal lachen. Und vielleicht ist es besonders lustig, wenn solche Fehler beim Worshipen passieren. Also wer sich gerne mal verspielende Gitarristen, umfallende Kreuze, Drummer, die ihre Sticks verlieren oder andere lustige Dinge anschaut, der ist auf diesem Instagram-Kanal sehr gut aufgehoben.
Ja, ich habe vorhin tatsächlich auch kurz reingeschaut und ich konnte beinahe nicht mehr aufhören. Also das ist schon sehr humoristischer Content.
Das stimmt.
Ja. Ich habe auch direkt den Instagram-Kanal abonniert. Gefollowt, Verzeihung. An der Stelle nochmal kurzer Hinweis, der Blast of Eternity Instagram-Kanal kann man natürlich auch gerne abonnieren.
Genau, also direkt nachdem man Worship Fails abonniert. Und ich hatte auch ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Also es hat echt gebockt, da mal durchzuscrollen und mal zu sehen, dass man nicht der Einzige ist, der auf der Bühne steht und mal einen falschen Akkord spielt.
Hast du das eine gesehen, wo das Keyboard so zusammenbricht?
Ja, herrlich. Also ich finde ja grundsätzlich, dass man das schon provoziert, wenn man mit so einem X-Ständer auf die Bühne geht. Also
das
ich glaube,
ja.
Jedes Mal, wenn ich so einen X-Ständer auf einer Bühne sehe, dann denke ich, dann habe ich vor meinem inneren Auge so ein Bild, wie dieses Keyboard zu Boden segelt.
Oh.
Herrlich.
Oh ja.
Oh je, oh je.
Lohnt sich auf jeden Fall.
Selig sind die, die gutes Equipment nutzen.
Ja, definitiv. Und was mir da wirklich aufgefallen ist, ist in Nordstage ist sonst schon so ein bisschen das Worship-Piano geworden, kann das sein?
Ist also, das Nordstage nicht überall inzwischen präsent?
Ja, also dafür, ich will mich ja jetzt nicht loben, aber ich war einer derer, die das erste Nordstage in Deutschland hatten.
Ein richtiger Trendsetter.
Und dafür hat sich das Ding schon ziemlich verbreitet, muss ich sagen, diese kleine Entwicklerschmiede da aus dem Norden von Europa.
Hey, 3 Minuten in den Podcast rein und wir sind schon wieder bei Elite-Sprech. Ist ja unfassbar.
Ja, aber
vor allem heißt das Ding halt Nordstage 88. Also das ist schon, und es steht halt fett hinten drauf. Also es steht Nordstage 88 und wenn ich dann irgendwie die letzte Live-Show von Emperor anschaue, der hat halt auch eins, ist schon, muss man richtig einordnen können.
Also bei uns, ja, aber steht immer der Roland da und der hat einen gescheiten Ständer.
Der Roland,
ja. Nee, aber grundlegend also ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt, das Nordstage, also aus musikalischer, technischer Sicht sehr zu empfehlen.
Kostet jetzt auch irgendwie, glaube ich, 3-mal so viel wie das erste Nordstage. Also ich glaube, bei 5.000 liegt es jetzt gerade. Also das ist schon irgendwie so ein Mega-Ding geworden. Ja. Gut, News haben wir ein paar. Wie proben wir denn in Zeiten von Corona, Bachmann und alle anderen Musiker?
Naja, alles, was ich bisher bandtechnisch soweit getan habe mit den anderen zusammen, ja, war eher so eine Videokonferenz mit bisschen Bier und bisschen Quatschen, aber so wirklich Musik machen selber, also abgesehen von der, ich sag mal, Sommerpause, war da nicht wirklich was. Ich habe tatsächlich vor ein, zwei Wochen nochmal so eine Online-Jam-Session ausprobiert mit 2 Freunden. Da haben wir ein bisschen rumexperimentiert.
Welches Tool habt ihr dafür verwendet? Jamulus?
Jamulus, ja.
Jamcassam?
Ah, okay. Jamulus, genau, mit eigenem Server. Und zwar nicht einem Hochleistungsserver, der irgendwo im Internet gut angebunden steht, sondern tatsächlich Home-Server.
Hat das funktioniert?
Was dann natürlich, naja, bedingt. Also bei dem der Server stand, ziemlich gut. Bei uns anderen beiden weniger gut. Ich hatte grob eine Latenz von 130 Millisekunden, was deutlich zu viel ist. Also ja, 10 Millisekunden wäre, ja. Genau, 10 Millisekunden wäre so grob der Schwellwert. Also was drüber geht, je nachdem, aber wird schon kritisch und natürlich drunter deutlich besser. Also sehr ernüchternd bisher, aber natürlich auch sehr eingeschränkt und zu einer Tageszeit, an der wahrscheinlich schon eher viel Netflix durch die Leitungen ging. Also da könnte man sicherlich auch noch zeittechnisch optimieren.
Ja, spannend. Also ich finde es mal grundsätzlich cool, dass da jetzt die ganzen Tools irgendwie zu Tage kommen. Jam Kazam ist auch nochmal so eins. Wir verlinken das mal in einem Blogartikel von Thomann, wo das Ganze aufgestellt wurde. Ich hatte tatsächlich eine Session, wobei das keine Bandprobe war, sondern das war eine Remote-Aufnahmesession mit Steinberg VST Connect, mit der SE-Version, die in Cubase dabei ist. Es ging auch ziemlich gut.
Aber ist ein komplett anderes Konzept im Prinzip. Ein
völlig anderes Konzept, genau. Und die Latenz ist da, aber man merkt sie nicht, weil die Latenz praktisch von dieser Software rausgerechnet wird. Das heißt, der Interpret spielt latenzfrei auf den Backing-Track, den ich dann über einen Monitor-Out hinschicke. Und ich höre den dann auch wieder latenzfrei, was dann zur Folge hat, dass ich Play drücke und dann passiert erstmal eine Sekunde lang nichts. Aber ich habe trotzdem alles synchron. Und wenn man zumindest jetzt nicht so mega gleichzeitig spielen möchte, dann ist VST Connect fürs Aufnehmen, glaube ich, gerade die beste Lösung, die man sich shoppen oder die man verwenden kann.
Ja, also für Remote Recording, glaube ich, tatsächlich auch meiner Erfahrung nach das Beste. Aber halt klar, Jam Sessions eher nicht. Also ich bin immer noch sehr skeptisch Online-Jam-Sessions gegenüber.
Schwieriges Wort.
Weil gerade die Latenz halt, also ich keine Ahnung, was für schwarze Magie man anwenden muss, damit man die Latenz auf ein erträgliches Level kriegt.
Ja, ich hoffe da tatsächlich ein bisschen auf die Gaming-Industrie, weil die kämpfen eigentlich schon seit Jahrzehnten mit langen Ping-Zeiten. Und wenn da mal so sie was tut Richtung Google Stadia und wie die ganzen Live-Streaming Game-Anbieter heißen. Wenn das Problem gelöst ist, dann ist, glaube ich, das Live-Musizieren-Problem auch gelöst. Der dritte im Bund ist übrigens Dusu. Hat das von euch mal jemand ausprobiert?
Nee, ausprobiert. Ich habe es reingeschmissen. Das ist, richtet sich aber, glaube ich, eher so an so Musikunterricht. Mhm. Also, ich habe es in einem anderen Podcast gehört, aber ja, nicht selber ausprobiert.
Ich habe vorhin kurz reingeschaut und mir das ein oder andere Video dazu angeschaut. Also es scheint also tatsächlich für Video Musikunterricht sehr brauchbar im Vergleich zu dem Gitarrenunterricht, den ich gerade mit einem eigenen aufgesetzten Jitsi-Server mache, funktioniert. Aber natürlich halt entsprechend der Einschränkungen. Und da kann sowas natürlich mit zusätzlichen Tools wie Metronom und Stimmgerät alles schon nochmal sehr viel mehr Komfort bieten. Ja, aber ausprobiert auch nicht wirklich. Also ich schätze, da wird es auch, weil inklusive Videoübertragung dann, das wird wahrscheinlich latenztechnisch auch eher nicht synchron passieren.
Mhm. Aber wenn es gut läuft, wären dann so 10 Millisekunden, wäre das irgendwie nutzbar als zu Musik machen? Also ich spiele nicht in der Band, aber wenn es gut laufen würde mit diesem Chamberless, wäre das dann brauchbar für Proben oder ist es trotzdem irgendwie komisch dann?
Also es war also interessant, weil ich habe natürlich meinen Camper übers Interface angeschlossen und das kam natürlich durch. Aber ist natürlich auch aus der Sicht vom Setup her sehr, sehr simpel. Ich nehme einfach den Output vom Camper ins Interface rein und das kommt an. Wenn ich jetzt irgendwas Komplexeres stehen hätte wie ein Schlagzeug, dann wird es natürlich nochmal spannender. Also vom Prinzip her natürlich dann auch ähnlich. Ich krieg die Kanäle vom Schlagzeug und misch die irgendwie vor und schick die dann rein. Ist natürlich die Frage, wie viel Latenz da noch dazukommt und so. Und wie ist natürlich auch die Frage der Musik her, was für Latenz verträglich ist. Wenn man irgendwelchen technischen Metal oder sowas macht, dann vielleicht eher -3 bis -5 Millisekunden. Aber wenn es irgendwas ruhigeres ist, eher sphärisches, dann sind 10, 15 wahrscheinlich auch kein Problem. Genau, also so vom Rest her war es doch sehr, sehr angenehm eigentlich, fand ich. Also man hat einen eigenen Mischer. Das heißt, ich kann selber meinen Monitor-Mix zusammenstellen und das läuft dann alles über den Server. Das heißt, er schickt trotzdem nur irgendwie eine Mono- oder Stereospur mir durch und fertig. Also aus der Sicht schon sehr praxisorientiert auch, also funktioniert, aber halt die Latenz. ist halt noch das große Problem.
Ja, und ich denke aber, wenn die gelöst ist, und ich meine, man muss auch sagen, wie es ist, wir sind hier in Deutschland ein bisschen Drittweltland, was die Anbindung an ein schnelles Internet betrifft, und wenn das mal gelöst ist, dann sehe ich bei einer Latenz von unter, ich würde sogar so mal sagen, unter 20. Also ich glaube, wenn der selbst gespielte Klang in weniger als 10 Millisekunden da ist und der Fremde in weniger als 20, dann ist alles gut. Zum Vergleich, eine pneumatische Orgel hat so eine Latenz von circa 30 bis 60 Millisekunden. Also das ist durchaus üblich, dass es auch Instrumente gibt im klassischen Bereich, die sich in dem Latenzbereich befinden. Und man sagt eigentlich, dass wenn man jetzt nicht ein mega trainierter Musiker ist, dass man Latenzen unter 10 Millisekunden gar nicht merkt oder gar nicht.
Zumindest nicht bewusst.
Nicht bewusst.
Also wir haben das Problem dann mit 130, dass wir immer gegenseitig langsamer wurden, weil wir natürlich auch ohne Metronom gespielt hatten. Und das heißt, was ich spiele, hört der andere mit einer Verzögerung von 130 Millisekunden. Und dementsprechend passt er sich halt ein bisschen an und ich passe mich ihm wieder an und so. Und dann natürlich die klassische Spirale.
Da passieren Effekte. Ich erinnere mich mit Schrecken an meine ersten Motetten und Messenbegleitungen an einer latenzreichen Orgel.
Ah, okay, wenn man dann immer selber noch langsamer wird.
Ja, also man muss praktisch vor dem Dirigenten spielen, was gar nicht so einfach ist, vor dem Einsatz zu spielen. Ja.
Wo wir es gerade von talentierten Musikern hatten.
Sehr gute Überleitung. auf eine traurige Nachricht. Alexi Laiho ist gestorben mit nur 41 Jahren, schon Anfang des Jahres.
Genau, ist eine Weile her. Wir haben uns ja eine kleine Auszeit gegönnt hier bei der Aufnahme. Trotzdem wollten wir es erwähnen, weil es hatte doch einen ziemlichen Impact auf die säkuläre Metal-Szene, und ich weiß auch, viele in der christlichen Szene sehen ihn zumindest musikalisch als Vorbild. Waren wir nicht alle ein bisschen Children of Bottom Fanboys und Fankinder, als wir eingestiegen sind im Metal?
Definitiv. Hatecrew Death Row war meine dritte Metal-Platte. Also großartig und auch tragisch, weil ich glaube, nach Hatecrew Death Roll kam nicht mehr so viel an kreativem Output aus Children of Bottom raus. Also ich glaube, das frühe Sterben mit nur 41 Jahren ist sicherlich auch dem Lebensstil der gesamten Band geschuldet. Das war, glaube ich, in der zweiten Phase der Band nicht mehr ganz so gesund.
Ja, ich bin damals eingestiegen mit Are You Dead Yet? Hab mich dann rückwärts vorgearbeitet. Aber ich hab die auch irgendwie dann gar nicht mehr so verfolgt. Ich weiß nicht, Ben, wie ging's dir dann? Ich habe irgendwann noch mitbekommen, die haben sich aufgesplittet in Children of Bottom und Bottom After Midnight, aber wirklich einen Plan hatte ich da nicht. Hast du, Ben, wie war es bei dir? Warst du Children of Bottom Fan? Hast du die dann noch verfolgt, oder?
Ich hatte die tatsächlich eher spät kennengelernt, und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich nach Schweigern gekommen bin, so 2008 rum. Gerade weil ja bei uns im Jugendkreis sehr viele Leute eben Children of Bottom gehört haben. Da habe ich die natürlich auch gehört und die fand ich dann dementsprechend auch geil. Ich habe die auch 2010 auf dem Summer Breeze Live gesehen, also die haben eine richtig gute Show abgeliefert. Aber ich glaube, seit Bloodlust habe ich die auch nicht mehr verfolgt. Also da wusste ich im Prinzip auch nicht mehr so viel. Und dass natürlich Alexi Laiho durch seinen Lebensstil, und das muss man einfach so sagen, wie der Markus das schon beschrieben hat, es war einfach zum Scheitern verurteilt. Also dass man seinen Körper so runterrobbt. Ob das jetzt tatsächlich die Todesursache ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich denke, dass früher oder später hätte es Children of Bottom in der Art und Weise auch nicht mehr geben können. Einfach weil die Musiker viel zu kaputt waren. Ist jetzt meine Einschätzung.
Ja, teile ich. Also ich war auf einigen Children of Bottom Konzerten, und dass da irgendwie ganze Flaschen voll mit Whisky geleert wurden, auch von einzelnen Personen in diesen zwei Stunden. Nicht nur von Laiho, sondern von allen in dieser Band. War definitiv nicht gesund. Und sicherlich auch kein gutes Vorbild, muss man an der Stelle so deutlich sagen.
Da fällt mir auch so ein Verriss so ein halber Verriss ein, als ich noch bei XXL Rock gearbeitet habe. Da hatte ich irgendwie so eine Best-of von denen mal gereviewt und habe dann irgendwie einfach mal stumpf behauptet, dass ich die Band an einem versoffenen Nachmittag an einem See getroffen habe und dann die Band gegründet haben. Also man kann einfach sagen, dass die musikalische Qualität auch nach hinten raus stark nachgelassen hat.
Ja, wobei die Qualität am Anfang herausragend war. Also dieses technische Gitarrenspiel, ich glaube, das gab es dann später einfach gar nicht mehr. Und für mich als Keyboarder ebenso. Also was Janne Wirmann da abgeliefert hat, ist einzigartig und hat letzten Endes auch den Keyboard-Sound von einer ganzen Generation an Keyboardern geprägt. Aber das haben die halt alles gemacht, als sie irgendwie 16 bis 22 Jahre alt waren. Und das ist halt jetzt auch schon 20 Jahre her.
Definitiv. Daniel, gab es bei dir irgendwie so einen Verriss? Muss jetzt nicht zwingend von Children of Bottom sein, aber in deiner Funktion als auch Reviewer von CDs und Alben, ähnlich ehrliches Review
wie Ben. Ich habe da eine ganz spezielle Herangehensweise. wenn ich wirklich was schlecht finde, grottenschlecht, dann meine Zeit ist kostbar und dann schaue ich wirklich, dass ich eher über was schreibe, was gut ist. Von daher ist es schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal einen richtigen Verriss geschrieben habe. Ich bin auch eher ein gnädiger, milder Rezensent. Ich denke mir dann, ich finde dann immer irgendwas, was positiv ist, auch wenn es mir eigentlich nicht gefällt. Ich versuche dann ein bisschen objektiv zu sein. Und Bottom habe ich ehrlich gesagt, ich bin ja ziemlich sicher der Älteste von euch und meine musikalische Sozialisation liegt wahrscheinlich so mit den großen Bands 10 Jahre hinter euch oder so. Also von daher, in der Zeit, wo dann Bottom durchgestartet haben, war ich dann irgendwie schon aber anders. Ich also Ende der 80er, Anfang der 90er so meine wirklich prägenden Bands irgendwie entdeckt und so. Und Bottom ist eigentlich, obwohl mir natürlich der Name was sagt und auch so ein bisschen was kennen, persönlich eher so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Vermutlich auch deshalb, weil ich da meine Hochzeit ein bisschen früher hatte. Ich könnte jetzt sehr viel über Vengeance Rising und Smortification, Scrolls of the Megaloths schwärmen. Das war dann eher so meine
sehr geil.
Zeit. Das war ein bisschen früher, glaube ich. Das
war ein paar Jahre früher, ja. Genau. Aber es war natürlich sehr, also überall präsent, also nicht nur in Musikmagazinen, sondern auch in Tageszeitungen war das, ja, hat mich selber ein bisschen überrascht, dass es so ein Thema war überall. Also in großen Tageszeitungen gab es Nachrufe und Artikel, Feuilleton-Artikel bei der Zeit, weiß nicht, was der Zeit war oder FAZ oder so, also wirklich. Hat mich überrascht.
Ja, ist auch spannend, dass es dann doch in den Mainstream-Medien so angekommen ist. Hat mich auch gewundert, muss ich sagen. Aber musikhistorisch betrachtet war es, glaube ich, wichtig und richtig, dass es so war.
Apropos angekommen in der Mainstream-Presse. ihr merkt, ich versuche mich wieder an phänomenalen Übergängen.
Ja, das macht ganz gut.
Klappt, sehr gut.
Ja. Markus, möchtest du sagen, worauf ich hindeuten will?
Ich muss mal kurz den Tobi wieder reinholen in unseren Cast, deswegen mach doch du einfach weiter.
Dann schwätze ich mal. Wie gesagt, ist auch schon eine Weile her, der Sturm aufs Kapitol in Amerika. Ich glaube, Trump ist inzwischen auch nicht mehr Präsident. Nee. Aber bei diesem Mob, bei diesem wirklich Verschwörungstheoretiker-Mob, kann man ja so sagen, war ein in der Metal-Szene sehr bekannter Typ vorne mit dabei und auch sehr deutlich auf Bildern zu sehen. John Schaffer von Iced Earth war jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er ein Linksextremer ist, aber dass er dann wirklich konkret auch bei sowas mitläuft, hat mich dann doch auch in seiner Funktion, ich meine, er steht ja mit Iced Earth richtig in der Öffentlichkeit und ist eine richtig bekannte Persönlichkeit und sich dann auf das Niveau herunterlassen, fand ich schon ein bisschen krass. Ich glaube, inzwischen, er wurde auch polizeilich gesucht, wurde dann auch festgenommen. Wie habt ihr das erlebt?
Also mich hat das ja zum Beispiel überrascht, dass das Kapitol überhaupt gestürmt wurde. Das war, glaube ich, am Neujahrstag irgendwie sowas, am 6. Januar, wenn mich nicht alles täuscht. Und das wurde sehr viel diskutiert und auch kontrovers gesehen. Und es ist eine Kontroverse natürlich. Aber dass zum Beispiel jemand wie John Schaffer da mitläuft, das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Aber auf der anderen Seite, wenn man John Schaffer so ein bisschen kennt, weiß man, er tendiert sehr stark dazu. Besonders wenn man sein Solo-Projekt Sons of Liberty oder wie das irgendwie heißt, kennt, da weiß man, dass er knietief in den Verschwörungstheorien hockt. Das heißt, er war schon immer anfällig für sowas und er hat auch sowas immer verteidigt im Sinne von als Wahrheit. Aber Wahrheit gibt's halt, kann halt nur entstehen, wenn man halt die Fakten kennt oder wenn man Fakten schafft, aber das macht Schaffer halt nicht. Tja, und damit hat er quasi seine ganze Reputation, er ist nicht nur, ich glaube, Iced Earth mittlerweile braucht und Demons and Wizards, die er erst vor 2 Jahren wieder neu aufgemacht hat mit Hansi Kösch, ist wieder komplett am Boden. Also er hat mit dem Auftritt seine komplette musikalische Karriere ruiniert, sag ich jetzt einfach mal.
Ja, denke ich auch. Also ich bin immer ein großer Freund davon, Musik und Personen zu trennen, einfach weil das der ehrlichste Umgang mit Ideologie ist. Geht an der Stelle aber tatsächlich nicht, weil die Ideologie sich auch in den Texten zumindest von Iced Earth wiedergespiegelt hat. Und deswegen hat es mich jetzt auch nicht gewundert. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, mich hätte es nicht gewundert, da vielleicht auch einen Dave Mustaine zu finden, weil er hat sich jetzt auch in der letzten Zeit immer ein bisschen mal in Richtung sehr UN-kritische und verschwörungsnahe Themen geäußert. Es ist, glaube ich, ein spannendes, um es jetzt mal ganz euphemistisch zu benennen, ein spannendes Umfeld, in dem sich da einige Musiker ideologisch bewegen. Und wenn es dann eben zu einem Canceling führt, dann ist es halt so. Also da habe ich dann auch kein Mitleid. Also es trifft nicht, es hat noch nie meine Ideologie getroffen, war noch nie deckungsgleich oder es gab keine Schnittmengen. Deswegen habe ich Iced Earth auch nie gehört.
Kamen da noch mehr Musiker zutage eigentlich? Sorry. Jetzt im Nachhinein, weil bei uns ist ja auch in Deutschland so, dass da, jetzt nicht im Metal vielleicht, aber so immer mehr der Musiker und so, genau, der Wendler zum Beispiel irgendwie auch auf die falsche Seite.
Ist der Musiker?
Okay, ja, nee.
Ich glaube, der Herr Wendler ist ziemlich egal.
2 Cent in die Gag-Kasse.
Klingt.
Ich schmeiß auch verdoppelt auf 4.
Also gab es da nicht mehr noch, also nicht noch mehr Bands, die da irgendwie reingerutscht sind durch.
Ja, also vor allem den hier, der Naidu war ja da immer noch in letzter Zeit nicht mehr so, aber der war ja zeitweise.
Ja, doch, tatsächlich.
Vor 1, 2 Jahren. Also, ja. Wahnsinnig.
Habe ich auch präsent. ein bisschen mitgekriegt über die, weil der kommt aus Mannheim und in unserem Umfeld befinden sich auch einige aus dieser Mannheimer Szene. Und da gab es auch einen ziemlich breiten Diskurs, ob man sich jetzt noch mit ihm abgeben möchte oder nicht. Und es ist, glaube ich, dann, er hat sich dann auch davon emanzipiert und hat dann sein eigenes Ding gemacht. Und ähnlich wie unser veganer Koch dann auf Telegram und anderen Medien seine Anhängerschaft dann wiedergefunden.
Na dann. Das bringt ja dann sehr, sehr stark das Ganze die Frage auf, was kann man denn heute noch als Autorität irgendwie, also so Wahrheitsautorität sehen? Also ich meine, die zumindest viele, die mitrennen, die machen das ja nicht, weil sie denken irgendwie, ja, hier, guck mal, ob man Leute verarschen können mit irgendwas Ding, sondern die sind ja davon überzeugt, dass es wahr ist. Es sind heute in Karlsruhe auch wieder Querdenker hupend, also eine Autodemo haben sie durch Karlsruhe gemacht und haben natürlich sehr stark gestört, also sehr, sehr nervig, weil so ein Hupe ist schon sehr penetrant und wenn dann halt die 3 Stunden lang durch die Innenstadt hupe, ist das sehr unangenehm. Aber es ist quasi so die große Frage, was ist denn noch so eine Wahrheitsautorität?
Ja,
also kann ich dem studierten Virologen...
Ja, genau, also du kannst vielleicht, ich glaube, es gibt ja immer so eine Kompetenz, so eine Schere in der Kompetenz. Ich frage mich immer, warum hört man zu, wenn sich Fußballer über Politik äußern? Warum hört man zu, wenn sich vegane Köche über Virologie äußern? Und in der Fortsetzung dieses Gedankens, warum hört man zu, wenn sich Musiker über Politik äußern? Sind die eine größere Instanz? Haben die mehr Autorität? Haben die mehr Fachwissen als andere? Ich glaube es nicht. Und deswegen ist es vielleicht die richtige Lösung, diese Plattform den fachfremden Menschen einfach gar nicht zu bieten. Weil wenn man in einem Bereich bekannt und berühmt ist, dann ist man in einem anderen Bereich nicht zwangsläufig deshalb relevant. Siehe Wendler, siehe Naidu, siehe Veganer kochen mit grünem Porsche.
Aber es ist ja vielleicht auch sowas, vielleicht sind das einfach Leute, bei denen man irgendwann unterbewusst, also ich sage ganz bewusst unterbewusst, weil ich glaube, bewusst macht das keiner, beschlossen hat, okay, da finde ich es sehr angenehm zuzuhören, egal was der erzählt. Der könnte auch irgendwie von Mondnazis erzählen, mir scheißegal, aber ich finde, er steht in der Öffentlichkeit, man hat das Gefühl, man kennt ihn, was der totale Trugschluss ist. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt so eine amateurpsychologische These. Ich glaube, Daniel, du könntest mich da wahrscheinlich direkt in der Luft zerpflücken mit, aber war so meine Überlegung gerade.
Ja, ich denk eher umgekehrt. Also Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, haben dann halt meiner Meinung nach, wenn sie sich über gesellschaftliche Themen äußern und nicht über ihre vegetarische Küche oder über ihre, keine Ahnung, 19-jährige Schlagersternchen, die sie heiraten oder was weiß ich was, dann eine gewisse Verantwortung. Und das ist so eine Wertefrage eigentlich und auch hat dann für mich so ein bisschen was mit, das ist heutzutage ein sehr unmodernes Wort, aber es hat ein bisschen was mit Demut zu tun, zu sagen, also ich bin Fußballer und ich muss jetzt nicht meinen Senf zum Coronavirus abgeben unbedingt, wenn ich, ja, also das hat sehr viel mit Selbstreflektiertheit zu tun, glaube ich, und ist natürlich insofern dann, denke ich, tragisch oder schlecht, wenn dann halt irgendwelche Kids oder Menschen, die da ja, die das dann einfach so in sich aufnehmen, weil sie den halt irgendwie kennen, ja, dann als Wahrheit sehen. Also es ist schon irgendwie eine tückische, toxische Mischung, wenn da jemand das nutzt, egal ob er das jetzt zum, keine Ahnung, aus eigenem Geltungsbedürfnis macht oder um gezielt Leute für sich zu vereinnahmen oder um seine andere Karriere irgendwie zu pushen, keine Ahnung, aber das ist so das, was mir dazu einfällt.
Ja, dem stimme ich zu und vielleicht ist es zweiseitig. Also einmal diese Demut, die du angesprochen hast, dass man sich halt nicht zu allem äußern muss, auch wenn man es kann, von seiner Plattform aus betrachtet, von seiner privilegierten Plattformposition. Vielleicht ist es aber auch so, dass man als Medium die Leute gar nicht danach fragen sollte oder gar nicht auf diese Plattform stellen. Also was kann denn bei rauskommen, wenn man einen Fußballer nach seiner politischen Meinung oder nach seiner epidemiologischen Sicht auf das Coronavirus befragt? Da kann doch nichts bei rumkommen. Deswegen ist es vielleicht angebracht, an dieser Stelle diese Plattform und diesen Diskursraum gar nicht zu gestalten und gar nicht anzubieten. Und dazu gehört es dann halt auch, dass man halt nicht eine Talkshow macht, um einen Thomas Gottschalk irgendwie über Alltagsrassismus reden zu lassen. Das funktioniert dann halt auch nicht.
Da war ja was, ja.
Wobei natürlich auch da nochmal ein Unterschied zu machen zwischen Meinung und tatsächlich Fakt. Also sowas wie, dass Corona existiert und halt Menschen umbringt im Endeffekt, ist ja keine Meinung, sondern Fakt. Da kann man ja sehr, sehr scharf trennen. Und das ist, glaube ich, auch sehr oft Also so Meinung zur Pandemie, okay, finde ich nicht toll, gefällt mir gar nicht, aber kann ich natürlich nichts ändern. Und halt so eine Ansage dann, wie die Pandemie existiert nicht, ist halt dann natürlich keine Meinung, sondern einfach eine Lüge. Also das kann man ja eins zu eins widerlegen. Ich finde, da wird auch teilweise viel zu wenig scharf getrennt.
Ja, was
viel
dann
zu wenig
wieder,
differenziert.
Genau, was dann aber auch wieder mit den Plattformen zu tun hat, weil es halt kein Kuratorium gibt für diese Plattform. Zu Recht, vielleicht auch ganz gut so. Aber da muss die Kuration halt in den Köpfen der Konsumenten stattfinden und das tut so offensichtlich zu wenig. Deswegen fahren Menschen hupend durch die Stadt und sagen, es gibt kein Corona. Ja, in der Tat.
Genau.
Definitiv eine wichtige Sache. Fand ich übrigens spannend. Unsere Gemeinde hat tatsächlich mal hier so einen Referenten eingeladen, um mit Eltern und Kindern über gerade das Stichwort Handykompetenz, Medienkompetenz zu reden. Kann man sich ruhig auch mal als Gemeinde engagieren. Finde ich gut.
Mhm. Ja. Ja, grundlegend nicht verkehrt, glaube ich, sich da allgemein sehr, sehr viel mehr mit auseinanderzusetzen.
Sehe ich auch so. Und ich glaube, die Schule kann da nur begrenzt was leisten. Und es sollte auch und vor allem in der nicht-schulischen, in der ehrenamtlich organisierten Jugendarbeit ein Thema sein. Ich gehe sogar so weit und sage, die ehrenamtliche Jugendarbeit soll in den sozialen Medien auch einen Raum haben und dort wahrgenommen werden und dort stattfinden. Aber das geht jetzt, glaube ich, zu weit von dem Thema weg und wir gehen zu dem nächsten Social-Media-Beitrag eines, ja, kann man sagen, inzwischen Ex-Musiker.
Definitiv. Es gab neben Alexi Laiho und John Schaffer gab es noch eine dritte große News in der säkulären Metal-Szene, die also zumindest bei mir eingeschlagen hat. Auch eine Band, die jetzt inzwischen eigentlich nicht mehr zu meinen Favorites gehört, aber durchaus meine Metal-Entwicklung mit deutlich mitgeprägt haben, war Nightwish. Und der Bassist und Co-Sänger von denen, Marco Hietala, hat sich im Januar mit einem bemerkenswerten Facebook-Statement abgemeldet, wo er sehr ausführlich erklärt, warum er jetzt keinen Bock mehr hat. Zusammengefasst hat er gesagt, Corona hat jetzt die Gelegenheit geboten, mal durch diesen ganzen Tourzyklus und Albumzyklus mal eine Pause zu haben, auszubrechen, nachzudenken, ob das noch das ist, was er will. Und hat auch noch ziemlich offensiv in dem Statement darauf hingewiesen, dass er seit Jahren sehr depressiv ist und dass er endgültig festgestellt hat, dass ihn das Business nur noch kaputt macht. Genau, und dass er als konsequent daraus Nightwish verlässt, sein öffentliches Leben verlässt. Ich meine, kurz vorher hat er noch die finnische Ausgabe von The Masked Singer gewonnen. Mit einer sehr interessanten Liedauswahl. Ich sag nur Gangsta's Paradise. Genau.
Ist das online? Muss ich mir mal anschauen.
Ja, definitiv. Können wir vielleicht sogar verlinken. Ich finde es vielleicht. Genau, und endet quasi damit, das war's jetzt. Bitte kontaktiert mich nicht, außer ihr heißt Tony Yomi. Fand ich ein sehr krasses und sehr ehrliches Statement. Und auch, Thema Depression und so, ne? Also, mir wäre es jetzt nicht bewusst gewesen, dass Marco Hietala depressiv ist. Also, finde ich krass.
Sehen kann man das meistens nicht. Und das ist vielleicht die Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Was mich allerdings sehr schockiert hat, muss ich sagen, dass er dieses musikindustrielle Umfeld als Hauptgrund benannt hat. Und das sollte einem zu denken geben. Also die ganze Maschinerie, die da dahinter steht, vom Management angefangen, die Booker, die von dir Dinge wollen. Und ich glaube auch, dass es da auch finanzielle Verwerfungen gab, also so in gewisser Weise der Vorwurf, alle werden hier reich und kommen da eigentlich ganz gut über die Runden und können sich ein angenehmes Leben machen, außer ich, der die Arbeit macht. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, der für stabile Lebensverhältnisse jetzt nicht sehr zuträglich ist. Und wenn das schon einem Musiker passiert, der definitiv in der Top 10 der Metal-Bands weltweit spielt, ist das, glaube ich, ein Alarmsignal. Und man sollte da vielleicht mal die gesamte Art und Weise, wie die Musikindustrie funktioniert, überdenken und mal auf die Probe stellen. Weil wenn dann am Ende nur Menschen rauskommen, die leiden, wir hatten es gerade vorhin schon mal mit Children of Bodom, dann ist es vielleicht gar nicht mal so gut, wie das gerade funktioniert.
Ja, daher auf jeden Fall auch ein sehr mutiges und relevantes, offenes Statement von ihm. Also sowohl im Hinblick auf seine Erkrankung als auch auf den ganzen kommerziellen Musik-Business. Das wäre jetzt quasi die Kehrseite der Medaille von dem, was wir vorher gesagt haben, oder? Der hat jetzt wirklich zwar ein ehrliches, persönliches Statement abgegeben, aber das ist wirklich in zweierlei Hinsicht gesellschaftlich relevant, sage ich jetzt mal, und notwendig. Da hat er was Gutes getan. Er hätte auch sagen können, keine Ahnung, ich bringe mich um oder ich verschwinde klang- und klanglos. Also Hut ab von dem Mann.
Ja, sehe ich genauso. Also es hat Staub aufgewirbelt und sichtbaren Staub aufgewirbelt. Und es war ein sehr guter und mutiger Schritt. Und ja, ich denke auch oder ich hoffe, dass er jetzt einen angenehmen Rest seines Lebens fernab von dem ganzen Trubel auch gut verbringen kann.
Er hat ja auch noch angekündigt, dass er nicht für immer in der Versenkung stecken bleiben wird, sondern möglicherweise in irgendeiner Form zurückkommt. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik, aber wäre natürlich sehr schön, wieder von ihm zu hören.
Zukunftsmusik im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh ja.
Wie war das vorhin mit 5 Pfennig in die Kasse?
Ja, Tobi ist schon bei fast 10 Euro angelangt.
Ja, ich hab von meinem Monatsgehalt immer so 10% beiseite gelegt für irgendwelche schlechte Wortspielkassen.
Wie ist es denn eigentlich, wenn man, du bist ja Dozent an der Tarja Turunen Hochschule für Musik. Wie fühlt sich das denn an?
Wie sich das anfühlt? Ja, also ich meine, jetzt da Tarja Turunen ja schon seit 2 Iterationen nicht mehr Sängerin von Nightwish ist, verblasst es so ein klein bisschen schon, aber...
Hat man Denkmäler geschaffen an der HFM?
Naja, hat die echt an der HFM studiert in Karlsruhe?
In Schrein. Ja. Die hat da mal eine Weile studiert, ja. Hm. Naja, das Problem liegt darin, dass sie ja Popmusik macht und keine ernste Musik. Das heißt, sie geht da unter wie, okay, gut, ich wollte jetzt hier eigentlich einen schönen Metapher-Vergleich einfügen, aber mir fällt nichts ein daher.
Du meinst, sie war jetzt nicht die beste Absolventin der HFM, wenn man es jetzt mal im Gesamten betrachtet?
Das weiß ich gar nicht, also das kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich ja auch nur einen sehr, sehr kleinen Teil der Menschen an der HFM kenne. Aber wenn dann natürlich irgendwelche Größen der ernsten Musik auftauchen, da hat sie natürlich nichts zu sagen, weil sie ja nur in einer popeligen kleinen Metal-Pop-Musik-Band spielt. Also keine ernste Musik, das ist sehr schwierig, das heißt, natürlich, klar.
Das heißt, an eurer Hochschule steht sie ungefähr bei den Absolventen auf einer Stufe mit dem No-Input-Ensemble.
Ich glaube, sie hat nicht abgeschlossen, tatsächlich. Sie hat in Karlsruhe nicht abgeschlossen.
Hm. Aber ich weiß es gar nicht genau, nee. Keine
Random
Ahnung.
Fact, das gelbe Mikrofon von der End of an Era Tour ist in Heilbronn tatsächlich. Das hatte ich schon in der Hand, weil Biodynamik und Endorsement von Heilbronn ausgesteuert wird. Und dann kam das Ding halt irgendwann völlig fettig und abgerast zurück. Und dann hat man gedacht, Moment, das ist gelb angemalt, was machen wir damit jetzt? Ach, stellen wir es doch in die Vitrine.
Ja, meine Gutzen und irgendwie weiterverreichen, so, jo, cool. Aber klar, ist natürlich ein spannendes, historisches Dokument, wenn man so möchte.
Ich weiß nicht, ob man sich freut als Hardwarehersteller, wenn man die verliehene Hardware irgendwie 5-fache Ausführung gelb angemalt wieder zurückbekommt. Also wahrscheinlich hätten sie sich eher gefreut, das Ding wieder weiterverwenden zu können, aber not my cup of tea.
Aber ich glaube, das sind ja auch so geringe preisliche Werte, von denen wir reden. Das ist,
ja,
glaube ich.
Tatsächlich. Also was kostet so ein TT irgendwas? 300
Euro? Also wahrscheinlich komplett irgendwie 1000 Euro rum oder sowas. Ja. Schätze ich. Also das sind ja auch Peanuts für Biodynamik.
Hoffen wir es.
Das stimmt.
Ja, hoffen wir es.
Solange es nicht von Marco hier Talas Gehalt abgezogen wurde.
Ja, genau. Wahrscheinlich wird es dann.
Ich meine, es ist natürlich auch eine große Frage, wie es dann ganzen Mikrofonhersteller und so weiter geht. Zumindest stehen die sich nicht in Videokonferenz-Equipment eingekauft hatten die letzten 2 Jahre oder so. Ob die überhaupt irgendwas, also Live-Equipment so für Konzerte, da ist ja, glaube ich, kaum was verkauft worden, schätze ich. Aber wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Fass.
Ja.
Ja, tatsächlich. Ganz anderes Fass, aber kann man vielleicht auch mal aufmachen, so in einer der nächsten Podcasts, was denn so passiert ist. Dann hat jemand von uns Fernseh geschaut, The True Story of Punk.
Ja, ich habe Fernseh geschaut, eigentlich das, was ich irgendwie, oder wie alle wahrscheinlich irgendwie gerade mehr machen. Auf ZDF kam eine 4-teilige Doku über Punk, produziert von Iggy Pop, von den Stooges. Und genau, es bewegt sich so durch die Punkbands der ich weiß nicht, wie viele Jahre, sie fangen bei den Stooges an und enden bei Green Day und haben da irgendwie alles, vor allem Amerika-lastig drin. Ja, ist ganz spannend. Genau, vier Teile. Leider wenig Europa, das ist ein bisschen doof. Aber kann man
sich mal
reinigen.
Das heißt, die Jesus-Skins sind nicht drin?
Nee. Och, Menno. Was war denn alles drin? Muss ich selber mal spickeln. MC5, Bad Religion, Sex Pistols, ja. Also es ist schon eher Großbritannien und Amerika lastig, aber
ja. Also schon eher die Urgesteine des Punkrocks. Also ich meine, Iggy Pop ist ja auch der Godfather of Punk.
Richtig, genau.
Also nicht umsonst ist er, glaube ich, die einzige Person wahrscheinlich, die tatsächlich sowas produzieren dürfte.
Stimmt, ja, genau.
Zumindest aus ursprünglicher Sicht, klar. Also ich meine, wenn man jetzt die jüngsten 20 Jahre des Punkrocks betrachtet, dann gibt es vermutlich viel
besser passende
als ihn, aber klar, auf den alten Punk natürlich sicherlich gut. Also ich habe es auf meiner Watchlist, muss ich noch irgendwie Zeit finden, das zu schauen.
Lohnt sich auf jeden Fall, ja. Es kommen auch viele irgendwie, also auch noch ein bisschen drumherum irgendwie Künstler zu Wort und so. Also ja, doch. Ein gemütlicher Abend auf dem Sofa wieder gesichert und genau.
Muss ich auch noch reinziehen.
Findet Punk eigentlich auch auf dem Elements of Rock statt? Das also spontan fallen mir dann nur Project 86 ein, die mal da waren.
Die Überleitung in die Punk-Richtung gehen. Also ganz sicher nicht 2021, Schorsch, ganz sicher nicht. Weil,
ach, wieso denn?
Weil das EOR wurde erneut verschoben. Also nachdem es 2020 schon abgesagt werden musste, wie auch das Blast of Eternity, ist es 2022 wohl zum nächsten Mal in Live und Farbe und bunt zu bewundern. Sinnvoll finde ich, weil ich glaube, die Planungssicherheit ist einfach null vorhanden. Das EOR findet ja, Elements of Rock findet ja immer im Frühjahr statt und soweit ist der Horizont noch nicht klar, dass man da sinnvoll mit einer Massenveranstaltung planen könnte.
Ja, nee, also ich habe jetzt inzwischen die ersten Festivals, die im Sommer auch schon abgesagt werden, die deutlich kleiner sind als irgendwie Wacken. Ich glaube, Wacken hat ja sowieso schon direkt von Anfang an gesagt, dass sie dieses Jahr auch digital machen. Aber auch deutlich kleinere Festivals, zum Beispiel in Würzburg, ein kleines Open-Air-Festival, Skaldenfest, das hat jetzt auch schon direkt verschoben. Da kommt März definitiv zu früh, also brauchen wir uns gar nichts vormachen.
Ja.
Daniel, müssen wir noch ein Jahr warten, bis wir wieder anstoßen können. Mit einem Glas Wasser oder so. Oder was auch immer du in deinem Rucksack dabei hast.
Ja, weil alles andere kann man sich in der Schweiz nicht leisten. Es ist ja tatsächlich so, dass die Bundesregierung von diesen Milliarden, die für die Kultur als Förderung bereitstehen, auch einen beträchtlichen Anteil in kleine, mittelgroße Festivals investiert, um genau diese Planungssicherheit finanziell aufzufangen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz ansprechend. Also wir werden uns, denke ich, auch als Blast of Eternity an diesem Topf bewerben, um eine finanzielle Abfederung zu haben im Fall eines Falles. Also die Idee ist, dass die Corona-Förderung ganz bewusst kleine Festivals unterstützt, die halt jetzt ein bisschen Startsicherheit brauchen, um in diesem jetzt doch noch relativ wilden 2021 die notwendige Risikominimierung finanzieller Natur stattfinden zu lassen. Finde ich gut so. Bin ich froh drüber.
Finde ich auch cool. Also vor allem, dass nicht nur hier Marek Lieberbergs Rock am Ring, Rock im Park.
Stimmt.
Ja, der ist ja komplett gefördert ausgenommen, explizit. Also von dieser Festivalförderung.
Das ist richtig sind krass.
Nur die Kleinen, die nutzen diese.
Richtig krass gut. Wer hat denn da Lobbyarbeit geleistet? Vielen Dank. Also
das frage
ganz
ich
ehrlich.
Auch. Also irgendjemand hat da die richtige Entscheidung getroffen. Das finde ich schon ziemlich gut.
Bemerkenswert.
Also nicht, dass ich jetzt einem Marek Lieberberg und Rock am Ring nicht irgendwie eine Förderung absprechen möchte. Der hat bestimmt auch finanzielle Sorgen. Aber ich glaube, die fatalistischere Finanzsituation findet sich in der Basis und nicht in den Festivals, die ohnehin in zwei Tagen ausverkaufen.
Ja, um nochmal ganz kurz nochmal ein weiteres aufzugreifen. Die große Frage, kurz zurückgehend zu dem ganzen Geschwurbler, wer sagt denn das, um die Frage aufzuwerfen und natürlich die nächste wunderbar schöne Überleitung zu schaffen zu Deichkind.
Nice try.
Ja, ich habe es probiert. ich wollte eigentlich vorhin tatsächlich schon, aber da kam dann plötzlich Marco Hietala und den wollte ich nicht abwürgen. Genau, Deichkind haben eine Startnext-Kampagne gestartet.
Das ist der Link, ja.
Man muss sich natürlich, Deichkind sind eine riesige Band, da steht unglaublich viel an Crew, Equipment und was auch immer alles dahinter. Also im Endeffekt ein kleines, mittelständiges Unternehmen. Keine Ahnung, ob das korrekt wäre, ich habe davon keine Ahnung. Und die haben natürlich ganz viel, viel Gehälter zu bezahlen und das geht natürlich momentan nicht und die haben jetzt eine Startnext-Kampagne gestartet und verchecken da alles Mögliche von die Deichkind Powerbank bis hin irgendwie zu dem Original, keine Party Bühnengemälde, das damals
also ist ganz schön teuer.
Riesige Malware, genau, für 149.000 Euro dann natürlich. Und das soll wohl komplett in die Crew gehen. Das heißt, das ganze Geld soll an die Crew ausbezahlt werden. Da stecken ja unglaublich viele Leute dahinter mit Maske und Tanz und Catering und was weiß ich was alles.
Hihi, Maske, hihi.
Ja, genau, wer möchte, kann sich da gerne mal reinschauen und vielleicht was loswerden. Oder vielleicht tatsächlich der lieblingskleinen Band von nebenan. Dann doch lieber irgendwie noch ein Album abkaufen und denen irgendwas Gutes tun. Sicherlich beides gut, wenn ihr irgendwie Geld übrig haben solltet.
Aber ich muss sagen, ich fand diese Startnext-Kampagne sehr inspirierend, weil die waren halt, also so wie man es von Deichkind kennt, echt kreativ. Also die haben wirklich alles reingehauen und auch, glaube ich, sehr selbstlos, wenn, also gerade auch, wo sie dann irgendwie selber in Vorleistung gehen für die Crew, also dass sie dann quasi, du kannst ja irgendwie Instrumentenunterricht bei den einzelnen Musikern buchen und das geht komplett an die Crew. Sehr geil. Läuft. Wenn wir, jetzt 15.000 Euro hätten, könnten wir Deichkind für unseren Geburtstag buchen.
Geil. Oder halt leider schon ausverkauft, 1.500 Euro die lebenslange Gästeliste. Sicherlich auch sehr spannend.
Ja. Wie viel Geld bekommen wir für unsere Förderung? Vielleicht machen wir nur ein Deichkind-Konzert.
Können wir nicht Deichkind irgendwie aufs Blast holen oder so?
Headliner.
So der richtig große, ausgestreckte Mittelfinger an gefühlt alle.
Ja, so nämlich halt, wenn man 15.000 Euro für Deichkind bezahlt, dann muss man wahrscheinlich nochmal 15.000 drauflegen, um den Rider bedienen zu können.
Vermutlich.
Das sind halt Nebenkosten, die man gerne übersieht.
Da haben ja andere Festivals in Heilbronn durchaus ihre Erfahrungen mitgemacht. Knorkator und Sunstorm, ich gucke in eure Richtung.
War was.
Oh ja.
Das sind halt immer so die Punkte, die man dann nicht bedenkt, dass das nicht nur die Band Geld kostet, sondern dass du halt auch die Infrastruktur hinstellen musst.
Band will professionelles Equipment. Was fällt denen ein?
Was? Die wollen auch was essen. Hier geht
Frechheit. Wer sagt denn das?
Ja, und dann auch direkt der Übergang, wie man es natürlich auch machen kann, zu dem letzten Thema unserer News. Die Band Flaming Lips hat ein sehr, sehr spannendes Konzept gefahren oder ein sehr spannendes Konzert gemacht. Es ging im Endeffekt, haben sie Leute reingelassen und dann in so Bubbles reingesteckt. Das heißt, so ein großer Plastikball, in dem man drin steckt. Und das heißt, man ist natürlich komplett getrennt von allen anderen und kann dann so ein bisschen das Konzerterlebnis nachfühlen oder wesentlich mehr als natürlich daheim vor der Glotze, weil die Band dann natürlich auch vorne steht auf der Bühne, aber ist natürlich in so einem großen, durchsichtigen Ball gefangen. Was meint ihr? Ein Konzept mit Zukunft oder eher Quatsch?
Die Moshpits werden geil.
Also es ist halt die Frage, wie die Akustik in so einem Plastikball ist. Ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da besonders gut drin hört.
Das ist ja nicht deine Earpods dabei.
Ich finde es spannend, wie allgemein, es gibt ja noch diverse andere Beispiele, das ist jetzt wirklich relativ spektakulär, aber ich finde es total cool und spannend, wie die Branche halt irgendwie kreativ wird und versucht, ja, irgendwelche Wege zu finden, mit dieser ganzen Situation umzugehen. Und das find ich wirklich faszinierend und auch irgendwie bewundernswert, dass man da halt sagt, okay, das und das geht nicht, was können wir denn sonst machen? Und ich find's funny und also hätte ich mir absolut gerne mal mitgemacht, um das zu erleben, wie das so sich anfühlt. Das ist ja fast wie ein kleiner Besuch auf dem Jahrmarkt oder im Freizeitpark oder so, aber dann mit Live-Musik. Coole Sache.
Zwei zum Preis von einem.
Finde ich auch gut. Also, ja. Schön ist auch, dass wenn man Luft möchte, dann kommt einer vorbei mit einem Laubbläser und bläst er dann in deinen Ball wieder ein bisschen Luft rein.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich steht da im Artikel, ja.
Oh, man liest.
Naja, also ich finde das, also aus der Sicht des Experimentierens, des Kreativseins, des Rumprobierens, was geht, was kann man tun unter den möglichen Gegebenheiten, finde ich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich würde auch, glaube ich, mir das mal geben, mal gucken, was passiert, wie das tatsächlich dann in der Realität funktioniert, aber ich glaube, das ist kein dauerhaftes Konzept. Also das funktioniert ein, zwei, drei Mal oder so, aber ich glaube, so bis Ende von der Pandemie, glaube ich, kein wirklich nachhaltiges Konzept. Aber ich meine, das ist ja ein Teil des Ausprobierens. Man probiert aus Dinge und dann kommt irgendeins davon funktioniert und dann macht man das weiter.
Ja, sehe ich auch so. Also auch diese Autokino-Konzerte, die haben ja auch in gewisser Weise funktioniert. Das wird jetzt nicht die Zukunft sein. Aber es ist eine Facette, wie man eben drumherum arbeiten kann. Und ich finde, jede Facette hat ihre Berechtigung und ist wichtig. Und dann haben wir halt auch eine Facette, in der man in irgendwelchen Plastikbällen vor einer Bühne sitzt und mit Laubbläsern irgendwie Frischluft kriegt.
Dann taugen die Laubbläser auch mal irgendwie sinnvoll.
Nicht nur morgens um 7 Uhr mich zu wecken.
Nicht nur Skateboard-Antriebe bauen.
Richtig. Okay. Ich kenne diese Teile, diese riesen Bubbles eigentlich nur bei uns in Mühlacker vom Konfitag, vom Evangelischen Jugendwerk. Und da waren wir ja richtig Vorreiter dann. Allerdings hatten wir keine Live-Musik dazu. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Aber um auf das Thema Moshpit zurückzukommen in den Dingern, ich glaube, das wird richtig anstrengend. Anstrengender als sonst. Also ich glaube, 3 Minuten in Moshpit und danach sind wir alle tot. Also,
oder so eine Wall of Death oder so.
Auch. Ja, also vielleicht mal ein bisschen mehr Sport machen.
Im wörtlichen Sinne.
Stimmt.
Ja. Wall of Kollabieren oder so.
Ja, genau. Das ist unglaublich.
Also ich gibt ja ähnliche Dinger, Bubble-Soccer. Das sind quasi so Ballröhren, wo man dann reingeht und damit Fußball spielt. Also das heißt, man rennt noch tatsächlich rum und boxt sich damit weg. Das ist schon das ein oder andere Mal gemacht. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr erschöpfend. Also zumindest für mich, der ich nicht jeden Tag einen Großteil der Zeit mit Bewegung verbringe. Aber spannend, genau, das spaßig zumindest die ersten so 3 Minuten.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Für das Kind immer, ne?
Genau. Ich dachte bei dem kleinen Bild erst, das wären so Insekten irgendwie, die ich das hier gesehen habe.
So irgendwie Bernsteine, die Insekten eingeschlossen haben oder sowas. Ja, genau.
Tja,
wie kommen wir jetzt von in Bernstein eingeschlossenen Insekten zu der Kategorie die BOE-Crew und Gäste erklärt Dinge aus dem Kirchenumfeld?
Vielleicht mit so einer echten harten Überleitung kommen wir zu der Jahreslosung 2021.
Was denn,
Fallhöhe? Was ist denn was ist denn die Jahreslosung? Also die hängt bei mir immer hinter der Orgel in so einem Bildchen drin und ist immer so ganz, ganz toll angemalt und die hängt dann da. Ist das die Jahreslosung? Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, hängt keine Ahnung, was Kirchenraum bei euch in schön so eingerahmt, damit man sie nicht vergisst. Mhm. Aber woher kommt die eigentlich? Wer entscheidet das? Beziehungsweise was ist denn überhaupt die diesjährige Jahreslosung?
War das eine rhetorische Frage, Schorsch?
Nein, ich habe die Kategorie gerade genannt, die BOE-Crew erklärt Kirchendinge.
Ach so, ja, okay.
Jetzt erklären wir mal.
Okay. Ja, besonders spannend ist, dass wir zumindest formal die bestimmt haben, weil der CVJM zumindest der Bundes- und Weltverband ist in dem Konsortium drin, welches die Jahreslosung bestimmt. Und das ist jedes Jahr ein Spruch, ein Satz aus der Bibel, der dann als Losung oder als Geleit über dem Jahr steht. Und festlegen tut das heute hauptsächlich der CVJM, der EC, die Vereinigung Evangelischer Freikirchen, die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD und der Arbeitskreis Missionarische Dienste AMD beim Diakonischen Werk. Das sind so diejenigen, die sich dann jedes Jahr darauf einigen und die haben sich für dieses Jahr auf einen Satz aus dem Lukas-Evangelium geeinigt. Welcher ist das denn?
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Ja, Lukas 6, 36. Ich muss sagen, es war so ein bisschen, also wir hatten es ja letztes Mal schon, als wir mit Phrase Unser über Kirchensprech diskutiert haben. Und
Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit, schwieriges Wort, auch ein bisschen vielleicht so offensichtlich, so, ja, seid es halt und ist halt so. Was kann man da jetzt rausholen?
Also was mir spontan dazu einfällt, ist so die im Kontext von Corona diese, ja, manche Leute sprechen von einer gesellschaftlichen Spaltung von Regierungskritikern und Menschen, die uns als Land auf einem Weg in eine Corona-Diktatur sehen und die Gegenseite. Und ich denke, unsere Gesellschaft kann allgemein viel mehr Barmherzigkeit brauchen. Und das wäre jetzt ein spontaner Bereich, wo mir das einfällt. Ist ein, so ähnlich wie meine vorhin erwähnte Demut natürlich in einem modernen Sprachgebrauch ein Wort, das eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Aber man könnte vielleicht sagen, seid nett zueinander. So pathetisch das jetzt klingen mag, lasst den anderen stehen. Profiliert euch nicht über eure Meinung und seid, ja, seid nett zueinander. Also ich finde, das ist ein universelles Thema und 2021 nicht weniger relevant, als es geschrieben wurde wahrscheinlich, wo Menschen aufeinandertreffen. Da ja, gibt es Streit und Meinungsverschiedenheiten und so weiter und zu den allen, ich nehme mich da nicht aus, gut zu Gesichte stehen, ein bisschen barmherziger zu sein mit den Menschen um uns herum.
Ja, ist eine sehr gute Sicht, vor allem in der besonderen Situation, in der wir jetzt gerade sind, vielleicht ganz passend.
Ja, passt ein bisschen aufeinander auf. Seid nett zueinander, kümmert euch vielleicht sogar umeinander. Ich habe gerade mal auf Wikipedia die Definition von Barmherzigkeit nachgelesen.
Ich auch. Und vielleicht darf ich jetzt ein bisschen rumnörden. Ich finde es mega spannend, dass man einfach das lateinische Wort Misericordia einfach Silbe für Silbe, Silbe für Silbe übersetzt hat. Also Misa, Arm, Barm und dann Cordia, das Herz. Also die Armherzigkeit, die Barmherzigkeit. Da hat sich wohl jemand keine besonders große Mühe gegeben, ein lateinisches Wort ins Deutsche zu übersetzen.
Vielleicht auch ein Grund, warum dieses Wort nicht mehr so oft verwendet wird.
Ja, weil es
im modernen Sprech.
Ein sperriger
Kirchensprech ist.
Ja, genau, aus
Phrase Unser.
Lateinischen Kirchenwort.
Markus, google doch mal kurz, was die Volksbibel zur Jahreslosung sagt.
Ja, das wäre sehr, sehr spannend, ja.
Ja, ich habe vorhin noch Nächstenliebe gelesen für Barmherzigkeit, was ich auch schon besser fand, aber dieses wirklich seid nett zueinander, passt viel besser irgendwie oder viel, viel direkter irgendwie auch für unsere heutige Sprache und da kann man sich schon was drunter vorstellen.
Ich weiß auf jeden Fall mal, dass Martin Luther, als er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, damals so vor über 500 Jahren, dass er bei einigen Wörtern, die es sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen gibt, oder ich glaube, er hat das auch aus dem Lateinischen übersetzt, einfach geguckt hat, so okay, das Wort gibt es noch nicht im Deutschen, wie kann ich das denn umschreiben? Oder bei Geheimnis, bei Mysterion, da hat er überlegt, so, wie könnte man das übersetzen? Da hat er das Wort Geheimnis dafür erfunden. Also quasi, er hat der deutschen Sprache dieses Wort quasi hinzugefügt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Barmherzigkeit genauso war. Dass man quasi ein neues Wort erfindet für etwas, was man ausdrücken will. Und das ist ja auch das Schöne an der Sprache. Dass man einfach Wörter findet, Wörter sucht, die das genau beschreiben.
Also
trotzdem finde ich, ja.
Die aktuelle Volksbibel passt super dazu. Die sagt auch, ihr müsst so liebevoll drauf sein wie Gott euer Vater. Ihr müsst so liebevoll drauf sein wie Gott euer Vater. Nächster Satz, hört auf, über andere abzulästern.
Könnte eigentlich nicht treffender sein. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass Paulus zu einer der Gemeinden, zu denen er geschrieben hat, ich müsste soweit ich weiß, sogar die Korinther gewesen sein, wo er sagte, so, wenn es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Und das passt eigentlich auch wieder ganz gut dazu, einfach weil ich persönlich bin jemand, der gerne die Leute auf Augenhöhe begegnen will und einfach so weit es mir möglich ist, mit jedem in meinem Umfeld cool zu sein. Und ich denke, das kann man gut ins Jahr 2021 mitnehmen.
Das ist ein guter Abschluss. Also seid cool und lässig miteinander.
Definitiv. Jo. Cool und lässig ist auch unser Gast. Sowohl beruflich als auch ehrenamtlich.
Also Schorsch, ja. Und Tobi, ihr macht euch ja heute in die reich macht ihr uns im Phrasenschwein.
Könnt ihr bitte mal einen Workshop machen für ja, gute genau. Überleitungen?
Oh, ich fürchte, das möchte niemand hören.
Das Geheimnis der Überleitung ist unsere allseits beliebte Kategorie. Haben wir die eigentlich schon mal öffentlich im Podcast angesprochen? Wein der Woche?
Der Wein der Woche.
Der Wein der Woche.
Sollen wir die kurz zwischenschieben, den Wein der Woche?
Ja, auf jeden Fall.
Wir sind hier nämlich tatsächlich, wir kommen alle aus einer Weingegend und irgendwie, also ich zumindest hab's mit dem Bier nicht so. Und wie es der Zufall so will, trinken wir gerade alle, wir müssen auch sagen, wir nehmen einen Sonntagabend auf, also es ist komplett legit, trinken wir alle einen guten Wein. Wollen wir mal die Runde machen, wer welchen Wein zu sich an den Schreibtisch gestellt hat?
Klar.
Ja, gerne. Möchtest du, Markus, direkt den Anfang machen mit deinem Wein?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte heute Mittag Maultaschen gemacht und ich wollte die ablöschen mit einem guten Wein und habe dann aufgemacht einen Lemberger mit Trollinger, also einen typischen Trollinger Lemberger, Feinherb 2017 aus Northeim.
Oh, schön.
Oh, gut, ja, aber noch Northeim.
Ich muss sagen,
Maultaschen mit Rotwein ablöschen.
Das klingt
also nicht nur mit Weißwein ab.
Ja, ich hatte keinen gekühlten Weißwein da und dann habe ich gedacht, so im Winter ist Rotwein auch ganz nett. Also ich habe die Maultaschen mit.
So der Unterschied Rotwein zwischen dem Exilschwaben in Karlsruhe und dem Exilschwaben in München.
Ja, genau.
Da gibt es halt einfach nicht alles.
Ja, der Exilschwabe in Karlsruhe, der trinkt nämlich irgendeinen so Pelzer Rivaner Feinherb. Und der
dann
ist gar nicht mal
darf
so gut.
Der Exilschwabe mal weitermachen, der aus Karlsruhe. Ja, welcher der beiden?
Ja, stimmt.
Ja, gerade, ja. War das gerade schon dein Ding?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das Mikro aus hatte, aber...
Nee, kam, glaube ich, durch.
Ja, ich habe irgendwas Pelzerisches und es ist gar nicht mal so gut.
Oh nein.
Ja, mein Wein der Woche, oder zumindest heutigen Abend, ist ein sehr spezieller Wein. Ein schottischer Wein, hört auf den Namen Tomentaul, glaube ich, spricht man das aus. Mein Gälisch ein bisschen eingerostet.
Bist du sicher, dass es kein Whisky ist?
Könnte sein.
Oh. Scheiße, da habe ich das in der Flasche vergriffen.
Das wird ein hartes
Viertel. Kein Wunder, wenn ich den Whisky so trinke wie den Wein, dann wundert mich gar nichts mehr hier. Also das ist vielleicht tatsächlich auch das Geheimrezept der fließenden Wortspielübergänge.
Das wird sein.
Also einen guten Whisky gegönnt.
Ja.
Christian, was ist es denn bei dir geworden?
Mein Wein der Woche ist ein Lohrmanns Pilz aus Dresden. Vom letzten sächsischen Schweizurlaub noch. Auch über Start Next gekauft.
Ah, da ist das hingegangen, das Zeugs.
Ja, alles zu mir. Nee, hab ich gekauft.
Ah, sehr
die bauen
gut.
Gerade eine Brauerei und ich habe jetzt auch noch so einen Freibier-Gutschein, wenn ich das nächste Mal da bin.
Lass mal wieder Urlaub in der sächsischen Schweiz machen.
Total gern.
Wenn Corona vorbei ist
und die da noch
und
alle leben.
Wenn der Nazi vorbei ist.
Ja.
Ja, letzteres wird fürchtlich länger dauern.
Ja, dann ein Grund mehr dahin zu gehen.
Stimmt.
Genau.
Ja, Urlaub in der sächsischen Schweiz und montags nach Dresden fahren und schön den Montagabend in der Dreschener Innenstadt verbringen.
Geht schon.
Ja, da kannst du ja viele Reden anhören.
Vielleicht
fühlst du dich dann auch wie Diana aus Kassel.
Okay, direkt weiter
dazu. Wie war das mit dem Lästern, Kinder?
Nein, 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 das war kein Lästern.
Es war Erörtern, zeitgeschichtliches Erörtern. Ja, ich glaube, Ben, du wolltest uns noch deinen Wein der Woche verkünden.
Ich glaube, mein Wein, wobei ich tatsächlich relativ viel Weine habe, die ich alle weitestgehend ungeöffnet habe, habe ich mich tatsächlich eher für einen Whisky entschieden. Einfach weil ich eigentlich persönlich nicht so der Weintrinker bin und Bier habe ich gerade auch nicht im Haus. Also, so die Kassierer rufen schon, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, was auch stimmt. Ich habe mir tatsächlich einen Single Malt rausgeholt, nämlich von der Firma Glenmorangie. Und das ist quasi so ein Limited Edition, der heißt Midwinter's Night's Dram. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, was das bedeuten soll. Also Dram, wahrscheinlich Dream oder so ähnlich. Und hat ja, eher so ein...
Ich kann dir erklären, was ein Dram ist. Ein Dram ist das schottische Wort für tatsächlich ein Glas Whisky. Ein
Dram ist
Whisky. Ja.
Wär das dann auch schon der passende Übergang zu Whisky Soda?
Wahnsinn. Ja, dazu müssten wir jetzt Daniels Getränk überspringen, aber.
Ja, aber ja.
Ich hatte es mir auch gerade schon gedacht. Ja.
Also, ich sage euch mein Getränk noch. Ich amüsiere mich gerade eher, dass der Markus Bruchstunde der Überzeugung sagt, alle trinken Wein und am Schluss.
Und am Schluss sind alle schon auf den Whisky umgestiegen. Das ist ja.
Naja, ich bekomme zwar ursprünglich auch aus einer Weingegend, allerdings aus Baden, nicht aus dem Schwabenländle, wie ihr alle.
Oh.
Ich bin aber tendenziell wirklich der Biertrinker. Ich trinke selten mal ein Glas Wein, vielleicht zum Essen. Und da ich in der Schweiz lebe, trinke ich ganz stilechten Schweizer Bier, ein Appenzeller Bier, das ist lecker, aber leider leer. Müssen wir eigentlich noch ein neues holen. Aber die Überleitung zu Whisky Soda, das war spektakulär, Tobi. Also.
danke.
Wahnsinn.
Ich gebe mir Mühe, man sieht es am Füllstand.
Genau, du bist nämlich Chefredakteur von einem Online-Magazin namens Whisky Soda. Und die klassische Frage, macht ihr da Getränke oder Musik?
Wir machen keine Getränke und wir machen auch keine Musik, sondern wir berichten über Musik. Wir sind ein alternatives Online-Musikmagazin, das schon relativ lange besteht. Das hat angefangen, ich glaube... Ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht ganz genau, weil ich ja nicht von Anfang an dabei bin. Aber tatsächlich in den 90ern, also wir sind über 20 Jahre alt. Und damals, also noch in der Zeit vor dem Internet, hat das Magazin angefangen als eine Radiosendung. Also hier, willkommen Podcast, ist die Radiosendung des 21. Jahrhunderts. Eine Radiosendung auf dem freien Kanal in Berlin von dem jetzigen immer noch Herausgeber und dem zweiten Gründer, und die haben beide damals als DJs auch Musik aufgelegt, und die hatten einen DJ-Namen, und der Sascha, den es immer noch gibt, der nannte sich Jack Daniels, Whisky, und der andere Mensch, den ich leider nie kennengelernt habe, dessen DJ-Name war Soda Bubble, und so kam dann Whisky-Soda zustande. Der Sascha erzählt mir immer noch, jedes Mal, wenn wir drüber reden, dass er sich heute noch einen Arsch abärgert, dass er 1900 irgendwann sich eine behämmerte Domain wie Whisky Soda gesichert hat, wo noch alle möglichen geilen Domains für ein Musikmagazin verfügbar gewesen wäre. Aber ja, wir waren dann mal in den Mitte der 2000er Jahre, 2005 rum, bevor die Social Media und Web 2.0 groß wurde, waren wir mal relativ relevant mit vielen, mit einem großen Forum. Wissen eure Hörer noch, was ein Forum ist, ein Internetforum? Oder sind die alle so jung?
Das ist sowas wie Slack, aber mit HTML-Formularen.
Hast du jetzt schön gesagt. Na, jedenfalls, das ist die Story, warum Whisky Soda für ein Musikmagazin. Und ja, wie gesagt, wir sind ein alternatives Musikmagazin. Wir sind kein reines Metal-Magazin, sondern wir sind eigentlich von unserem Konzept her relativ breit aufgestellt, musikalisch. Also alles, was jetzt nicht wirklich Mainstream und Hip-Hop und vielleicht noch Jazz ist, findet bei uns eigentlich Platz. Also von Indie, Punk, Rock, Metal, alles Mögliche. Und Rhein ist ein rein nicht kommerzielles Magazin. Also es sind alles Leute, die einfach Bock haben auf Musik und Bock haben auf Schreiben. Durchaus auch ein paar Leute, die inzwischen hauptberuflich oder immer wieder Leute, die dann ja in professionellen Journalismus gewechselt sind und haben aktuell auch ein, zwei Leute, die eine unserer Redakteurinnen arbeitet beim Tschechischen, bei der deutschen Redaktion des Tschechischen Radios, die lebt in Prag und wir haben einen ehemaligen, der inzwischen bei der DPA in London sitzt. Und ja, wir berichten einfach, was so geht. Und es ist immer so ein bisschen fluid insofern, was die Themen betrifft, was bei uns gerade personell, manpowermäßig, wie unser Team da gerade aussieht und was, ja, wozu die Leute Bock haben. Das ist der große Vorteil von einem nicht kommerziellen Magazin, dass man über das berichten kann, worauf man Bock hat, weil man nicht auf irgendwelche Werbekunden Rücksicht nehmen muss oder irgendwas. Und ja, genau, da bin ich seit, ich glaube, 7 Jahren jetzt inzwischen dabei und seit 2, 3 Jahren bin ich, ja, da eher so ein bisschen reingerutscht, dass ich halt relativ viel Zeit habe durch meine berufliche Tätigkeit und habe das so ein bisschen im Auge drauf, was so geht. Genau, und schreibe selber über, hauptsächlich über Metal, aber nicht nur.
Ja, also ich finde die Wichtigkeit von diesen Online-Medien hat, glaube ich, in den letzten Jahren massiv zugenommen. Also ich war jetzt auch letzt wieder in einem Seminar von einem professionellen Musikmanager, der über Musikmarketing berichtet hat und er hat gemeint, ein Beitrag selbst in sowas wie Musikexpress ist heute nichts mehr wert. Also was zählt, ist das Vorhandensein im Internet, weil dort die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Musik spielt, da wird man gefunden. Dort ergoogeln die Leute die Reviews und die Veröffentlichungen. Und ich glaube, das Thema Musik auf gedrucktem Papier hat sich bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht halten können.
Also ich bin da so Boomer und habe noch ein Rockhard-Abo.
Es ist wirklich wahrscheinlich ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, Leute unter 20, die kaufen vermutlich kein Metal Hammer oder Rock Hard mehr. Und ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich lange Jahre selber ein Leser, zum Beispiel von Rock Hard oder anderen Print-Magazinen. Aber ich habe das in den letzten 1, 2 Jahren, habe ich das eigentlich auch recht runtergefahren. Weil der große Vorteil ist natürlich, im Netz bist du viel präsenter. Ja? Also wenn wir jetzt schmunzeln, das ist so ungefähr wie jetzt wir in eurem Podcast, der alle paar Wochen nur aufgenommen wird, über Alexi Laiho berichten, das ist natürlich ein alter Hut. Also was das betrifft und im Internet hast du das quasi in Echtzeit, ne? Hast du die Nachricht und das ist halt schon ein
und die Vorteil. In dem Moment, wo halt auch die Musik online stattfindet mit Streaming, mit sozialen Medien, ist, glaube ich, dieses Hand-in-Hand-Gehen mit der Medienberichterstattung im selben Medium einfach unglaublich wichtig. Also ich stelle mir jetzt einfach vor, es gibt ein Interview in irgendeinem Magazin. Natürlich wird die interviewte Band davon mindestens eine Story auf Instagram machen. Und natürlich ist es viel näher dran an diesem schon bestehenden Kosmos an Plattform und Reichweite, dann einen Link zu posten und nicht zu sagen, ja, geht jetzt doch mal bitte an den Kiosk und kauft euch dann von der freundlichen Dame hier irgendwie dieses Stück Papier. Das passt, glaube ich, nicht. Und ich denke, dieses bewusste, dieses selektive Leben in der Reichweite einer Band ist nochmal was anderes, als sich von einem, in Anführungszeichen, neutralen Magazin informieren zu lassen. Ich glaube, die heutige Musikrezeption ist eher so, dass man die Band irgendwo entdeckt und dann in dem Kosmos, in der Reichweite der Band eintaucht und dann über Google, über Suchmaschinen, über Links, über Reviews, die auch online stattfinden, dann sich über die Veröffentlichungen oder über die neuesten News informiert. So ist es zumindest bei mir. Also ich habe früher auch Magazine gelesen, Legacy und was es da alles gab, tue ich gar nicht mehr. Sehe ich auch keinen Mehrwert mehr drin.
Ja. Ja, irgendwann haben ja auch die Redakteure gewechselt, wo man gedacht hat, man kennt sie und man weiß ungefähr, welchen Musikgeschmack sie haben.
Ja, genau.
Deswegen
die Redakteure haben es halt auch irgendwann gemerkt, dass das irgendwie keine Zukunft hat.
Ja, kurzer Hinweis auch. Daniel, du bringst auch schön Content rein aus unserer Szene in dein Magazin oder in euer Magazin. Berichtest immer schön fleißig über Living Sacrifice, Mortification, auch neuere Bands, neue Releases. Also wenn ihr da up-to-date sein wollt, dann folgt mal dem Daniel bei Whisky Soda und seinen Artikeln. Dann kriegt ihr ein bisschen was aus der christlichen Musikszene mit und ganz viel außenrum noch. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich sogar kennengelernt, als du beim BOE warst und über Living Sacrifice berichtet hast, oder?
Richtig.
Weißt du das noch? Ich glaube, das war 2017 in Stuttgart.
Genau, das war in Stuttgart vor, ja, oh Mann, das war wirklich 2017.
Auch schon lange vor.
Das war Living Sacrifice, natürlich eine meiner großen 90er Jahre christlichen Death Metal Band Vorlieben und da musste ich. Ich habe schon jahrelang euch verfolgt, West of Eternity, immer mal gedacht, naja, da muss ich irgendwann mal hin. Und dann war klar, als ich gelesen habe, Living Sacrifice, okay, Daniel, jetzt war das fast danach. Dann war es nicht mal in Heilbronn, sondern Stuttgart. Und es war cool, ja. Das war cool. Und ja, genau, wir haben uns kennengelernt auf dem Element, eigentlich sonst parallel auf dem Elements auch, Elements of Rock. Und da ist natürlich, haben wir vorhin kurz drüber berichtet, natürlich ein tolles kleines Festival aus der christlichen Rock- und Metal-Szene, das ich schon, ich glaube, ich war 2005 das erste Mal dort. Sehr schade, dass sie jetzt auch so zu kämpfen haben und vor allen Dingen, weil das für mich so ein Bezugspunkt ist, wo ich einmal im Jahr so diverse Leute treffe. Und jetzt probiere ich selber mal eine tolle Überleitung, okay? Auf dem Elements of Rock ist auch mein Kontakt entstanden zu der schweizerischen christlichen Metal-Szene. Ich lebe seit 2001 in der Schweiz. Sprichwort Metal Church, Samuel Hook und so, sind wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff. Und die Metal Church hat vor 2018, nachdem sie sich da an anderen Stellen ein bisschen informiert hat und diverse andere Festivals besucht hat, eine Festival-Seelsorge lanciert, die jetzt bisher zweimal stattfand, 2018 und 2019, auf dem Greenfield Festival in Interlaken in der Schweiz. Eigentlich das größte kommerzielle schweizerische Metal-Festival. Und so erklärt sich auch eigentlich diesen Weg, auch wie ich da bei dieser Festival-Seelsorge gelandet bin. Und das war ja auch ein Thema, was ihr noch so einfach kurz mal ansprechen wolltet.
Ja, genau, das finden wir nämlich sehr spannend. Was ist denn so die Aufgabe von so einer Festival-Seelsorge? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Mhm. Also entstanden aus dem Umfeld von der Metal Church. Ich bin da nicht wirklich als aktives Mitglied auch in diesen Vereinen tätig und so, aber ich verfolge das so. Ich wohne auch ein bisschen am anderen Ende der Schweiz, ehrlich gesagt. Das findet alles so im Großraum Bern statt. Da wohnen die meisten von den Schweizer Metalheads und so. Und da im Umfeld von der Metal Church und von dem Elements of Rock, da gibt es große Schnittmengen von den Menschen, die da sich rumtreiben. Ist irgendwann die Idee entstanden. Ich weiß gar nicht genau, wie das konkret zustande kam, aber es gibt ähnliche Angebote auf anderen Festivals. Ich glaube, auf dem Summer Breeze gibt's einen Stand von der, ich weiß nicht, EKD irgendwas. Und ich glaube, im Wacken gibt es auch so ein Beratungsangebot. Und so entstanden eben die Ideen im Umfeld, da ein Angebot zu lancieren. Dann hat man dort Kontakt aufgenommen mit dem Greenfield Festival und ist da auf Interesse gestoßen, hat das dann konzeptioniert und 2018 das erste Mal durchgeführt. Müsst ihr euch vorstellen, das ist ein kleines Zelt, wie man es so auf Festivalgeländen kennt, wo Merchandise verkauft wird oder Getränke oder so, mit ein paar Sesseln, wo man einfach in einer lockeren Atmosphäre sich austauschen kann. Der Background ist natürlich schon christlich, aber es ist jetzt nicht es ist eher als niederschwelliges Angebot gedacht. Also einfach mit den Leuten in Kontakt kommen, das ist das Team, ich glaube 2000, 2019 waren wir, glaube ich, so an die 25 Leute in drei Schichten, also wirklich auch mit einer Nachtschicht, die bis morgens ging, also 24 Hours durch. Hauptsächlich Leute, die eben auch Metalheads sind oder Rockmusik mögen zumindest. Einfach im Sinne von einem niederschwelligen, nennen wir es ein bisschen hochtrabend, sozialdiakonischen Angebot, einfach für die Leute da sein wollen. Das sind viele Leute, die entspannen sich, hängen ab, dann wird viel Alkohol konsumiert, dann gibt es Streit- und Beziehungsdramen und da wollen wir einfach als Kirche, sage ich jetzt mal so ganz neutral gesprochen, dort sein und ansprechbar sein.
Barmherzig sein?
Ja, genau. Und was natürlich, es gab dann sehr, sehr amüsante Anekdoten zum Teil, die ich dort erlebt habe, von ansprechbar seid ihr in Kontaktbar, hier kann ich eine Frau kennenlernen, über was machen die überhaupt, wollte mich missionieren. Und es gab zum Teil sehr relativ banale, oberflächliche Gespräche über gemeinsamen Musikgeschmack und einfach Leute, die quatschen wollten, ohne dass sie jetzt irgendwie ein Problem hatten, bis zu Leute, die wirklich große persönliche Sorgen und Belastungen hatten, eben der Kumpel, der abstürzt, weil seine Freundin auf dem Festival Schluss gemacht hat und so weiter. Und zum Teil wirklich tiefgreifende, seelsorgerliche Gespräche oder Erstkontakte stattgefunden haben. Und es wurde sehr gut angenommen von den Festivalbesuchern. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber ich glaube, wir hatten in den 5 Tagen über 1000 Personen, um die 1000 Personen. Zum Teil wirklich halt nur 5 Minuten. Also wir haben das auch noch so ein bisschen erfasst mit so einer App, wer da wie lange mit wem gesprochen hat und so. Und es war auch, es wird allgemein sehr, sehr wohlwollend und positiv angenommen. Und eine gute Sache. Leider hat es jetzt eben letztes Jahr, wir wissen alle warum, nicht stattfinden können. Und es sieht für dieses Jahr auch eher schlecht aus. Also ich persönlich, man lässt es noch offen. In der Schweiz finden auch gerade Diskussionen statt, ähnlich wie in Deutschland, ob und wie Veranstaltungen stattfinden können, wann wieder, aber eine richtige Antwort weiß keiner. Und ich persönlich gehe nicht davon aus, wie ihr es vorhin auch schon angedeutet habt, dass in diesem Sommer große Festivals stattfinden. Vielleicht im Spätsommer kleinere Festivals mit Schutzkonzepten, die Open Air sind. Möglicherweise kann man da uns ein bisschen Hoffnung bewahren, aber ich glaube, große Festivals sehe ich dieses Jahr nicht.
Finde ich sehr spannend. Ich finde es auch, das ist ein wichtiges Angebot, weil selbst bei Festivals unserer Größe von Blast of Eternity gibt es immer wieder die X% der Besucher, die tatsächlich einfach eine Anlaufstelle brauchen, weil sie ganz banale Dinge, was weiß ich, Anschluss verpasst haben an das Auto der Freunde, die weggefahren sind, oder komplexere Dinge vielleicht mit Drogenproblemen oder sonstigen Themen hier ankommen. Und da ist es wichtig, da auch jemanden bereit zu haben, der sich darum kümmern kann.
Und ich finde es auch cool und wichtig, wenn diese Leute dann auch, die gleiche Sprache sprechen, aus der gleichen Szene kommen. Ich weiß noch, weil du es vorhin angesprochen hast, auf dem Summerbeast gab es das Angebot. Ich glaube, da war es auch so ein bisschen von der lokalen Kirchengemeinde in Dinkelsbühl. Und ich weiß noch, da war irgendwie, war ich mal in einem Camp dabei, da war die Mutter von dem einen dann irgendwie bei dem Stand. Und dem war das halt hochnotpeinlich, weil die halt so gar nicht in dieser Lebenswelt Metal drin war, sondern die waren halt dann, also er hat es so beschrieben, das ist jetzt völlig subjektiv, ne? Das ist halt so, die so ein bisschen dahingegangen sind und so ein bisschen, und ja, wir gehen jetzt hier als Kirchengemeinde mal auf dieses böse Metal-Festival und also schon mit diesem Anspruch, wir sind jetzt einfach mal da und verurteilen niemanden, aber schon so ein bisschen so aus einer elitär will ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein bisschen so aus einer
Kultur,
aus einer andere Lebenswelt.
Ne? Ja, andere Lebenswelt, andere. Ja.
Ich glaube, dieser Einstieg fällt auch leichter, wenn der Gegenüber quasi, wenn man merkt, okay, hey, der teilt die gleiche Lebenswelt. Mit dem kann ich quatschen.
Ja,
wenn ich da irgendwas anspreche, der weiß sofort Bescheid.
Ja.
Und es hat durchaus auch funktioniert. Also von der Gestaltung des Zeltes mit Bannern bis zu ja, dem Erscheinungsbild der ein Großteil der Mitglieder von diesem Team, das hat wirklich, da waren keine Schwellen oder Berührungsängste da. Und das bringe ich schon auch damit in Zusammenhang, dass es eben aus der gleichen Szene kommt, das Angebot.
Ja, finde ich gut und wichtig. Und ich sehe es auch immer mehr. Die hat es schon angesprochen, Summer Breeze, da fällt mir das Team auf den Backen genauso. Ich finde es auch gut, dass die Festivalveranstalter die Notwendigkeit auch sehen und da so Initiativen wie Ansprechbar auch entsprechend unterstützen.
Ja, absolut. Und trotzdem meiner Meinung nach nicht selbstverständlich. Also es ist zwar eigentlich eine Win-Win-Situation, aber hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn ein bestimmtes Festival sagen würde, ach nee, christlich, ich weiß nicht. Also, dann nehmen wir irgendwie eher was Neutrales oder versuchen da irgendwie was weltanschaulich Neutrales anzubieten, ein Kriseninterventionsteam oder so. Also von daher hat mich das auch selber auch angenehm überrascht, dass da so eine große Offenheit war. Also, coole Sache und ich hoffe, dass es weitergeht irgendwann. Ich hatte mir das eigentlich eingeplant für letztes Jahr und für dieses Jahr auch. Und wie gesagt, aus besagten Gründen liegt das jetzt wie die ganze Veranstaltungsbranche halt momentan so ein bisschen brach.
Mhm. Gute Sache. Mhm. Sollte man weiterverfolgen und ich finde es gut, dass du dich da engagierst. Wichtiges Thema.
Also was ich noch ganz kurz einwerfen kann, es ist wirklich, es wurde auch in dem Kontext von der Ansprechbar, was erstmal eine Initiative ist, die auf einem Festival läuft, auf einem Metal-Festival, wurde in der Schweiz auch ein Dachverband Festival Seelsorger gegründet und jetzt also mittel- bis langfristig ist tatsächlich geplant, auch auf anderen Festivals mit anderen Musikstilen da Fuß zu fassen, Angebote zu lancieren, ist natürlich, das wisst ihr selber, am allerbesten als ehrenamtliche Organisation natürlich eine riesen Herausforderung von der Infrastruktur, von den Personen, von den Kosten, die das mit sich bringt. Das ist wirklich auch eine sehr spannende Geschichte, dass da möglicherweise in den nächsten Jahren noch einiges passiert. Momentan ist ja wirklich die Situation so surreal, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wenn ich mich selber drüber reden höre, von Festivals in der Zukunft zu sprechen, wo alles gerade so brach liegt und es irgendwie keine zeitliche Perspektive gibt, so richtig, wann das weitergeht. Aber nichtsdestotrotz, das wollte ich noch kurz erwähnen, dass da wirklich so eine, zumindest eine kleine Expansion angedacht ist, dass man da mehr Fuß fasst in der Schweiz.
Ja, finde ich gut.
Du hast eben die Kosten angesprochen, da ist mir spontan noch eine Frage eingefallen. Gibt es da, also wie wird das, ja, was heißt jetzt finanziert, aber gibt es da irgendwelche Fördertöpfe von der Schweizerischen Kirche oder ist das eher so, wenn man sagt, okay, hey, was der Daniel da gerade erzählt, finde ich mega wichtig, finde ich mega super, würde ich gerne irgendwie einen Zehner mal einwerfen in dieses Projekt. Gibt es da irgendwas, wo man irgendwie unterstützen kann oder läuft das momentan noch komplett über Fördertöpfe?
Also unterstützen kann man, denke ich, immer. Ich weiß, dass die Metal Church ist ja auch, also der Samuel Hook ist ja reformierter, also evangelischer Pfarrer in der Schweiz, ordinierter Pfarrer, der hat auch eine eigene Kirchengemeinde. Und von seiner Pfarrstelle ist, ich glaube, 20% Teildeputat, wird wirklich dort von der reformierten Kirche, ist er quasi freigestellt für die Metal Church. Und es gibt inzwischen in der Metal Church auch nochmal, ich glaube, zwei weitere Personen, die da wirklich Teilzeit noch angestellt ist, weil man natürlich realisiert, dass das natürlich alles noch viel, viel langsamer laufen würde, wenn man das komplett übers Ehrenamt machen würde. Also der Backbone ist quasi schon die Metal Church und der Verein Unblack, der da dahinter steht. Aber es gibt tatsächlich auch für die Ansprechbar gab es Förderungen von der evangelischen Kirche von zwei, ich glaube sogar zwei Verbänden, wo da ja, mit reingeschossen haben. Und ja, das, aber die Mitarbeiter machen das natürlich, das Team hat das ehrenamtlich. Man hat ein Festival-Ticket, was natürlich cool ist, weil wenn man keine Schicht hat, kann man selber Konzerte besuchen. Das ist natürlich sehr attraktiv. Und man kriegt Kost und Logis quasi. Das haben sie echt wirklich auch toll gemacht. Ein cooles Gemeinschaftsgefühl. Aber die seine Manpower bringt man natürlich als Ehrenamt rein und das ist ja auch völlig legitim. Aber so die Leitung und so weiter hat da schon auch ein bisschen so ein, ich nenne es mal, semi-professionellen Stand im Hinblick auf die Finanzen, die dahinter stehen. Aber ich denke, wenn ihr wirklich jemand gibt, der da sich beteiligen will und sagt, wow, das finde ich eine mega coole Sache, metalchurch.ch Spenden-Button suchen und eine Spende schicken über PayPal und dann mit Vermerk für ansprechbar Arbeit, dann kommt es auf jeden Fall an.
Coole Sache. Dann vielen Dank für die Erläuterung. Ich wollte jetzt noch, oder für die Erzählungen über dich und deine Arbeiten. Ja, genau. Ich wollte jetzt nochmal, wo wir gerade beim Stichwort Metal Church waren und Themen aus der Metal-Szene heraus. Wir nehmen ja jetzt heute am Valentinstag auf. Da würde ich ganz gern eine Predigt vom besagten Samuel Hook empfehlen. Ich packe den Link in die Shownotes, wo er eben aus Metaller Sicht oder als Aufhänger aus Metaller Sicht über den Valentinstag predigt, beziehungsweise was da eigentlich dahinter steckt. Wollte ich nur kurz erwähnt haben, bevor wir in Richtung neue Musik kommen. Natürlich gab es da über Weihnachten auch einiges und es ist viel passiert. Also Daniel, wir waren auch zusammen, glaube ich, auf oder haben beide reingeguckt in die digitale Release-Party vom neuen Pentacrator-Album. Ja, man muss dazu sagen, wir haben dieses Album, glaube ich, schon wie viele Podcast-Folgen angesprochen? Hat da jemand im Blick mitgezählt?
Gefühlt in jeder
haben wir über eine neue Single von Pentacrator oder eine neue, dass das Album endlich kommt, dass das Album verschoben wird, weil es jetzt einen neuen Vertrieb hat. Es ist inzwischen seit zwei Wochen endlich draußen. Es ist wie erwartet mega geil.
Was habe ich denn verpasst bei der Release-Show? Weil ich war tatsächlich nicht dabei.
Du warst tatsächlich nicht dabei. Aber du warst beim Nordic Fest in der Digital Edition dabei.
Ja, das war interessant.
Ja, aber so von der Attitüde her. Also es war wieder gehostet von Nordic Mission. Die haben quasi auf YouTube live einen Zoom-Call gemacht mit der kompletten Band. Haben noch ein paar Videos dazwischen geschoben, haben unter anderem auch noch mal ein paar Videos von der Performance von Nordic Fest von Pentacrator eingeschoben und haben da halt so live auf YouTube die ein oder andere Hopfenschale vernichtet. Beziehungsweise Markus nicht. Der ist irgendwann mitten in dem Zoom-Call, hat er sich verabschiedet und hat gesagt, er muss jetzt Schicht gehen, Nachtschicht. Aber in der den Jungs uneigenen Unbekümmertheit war sehr nett. Und natürlich kam immer wieder der Gag, auch vom Nordic Fest, dass Pentacrator den Gig ja in Socken gespielt haben.
Ach, deswegen in Socks.
Und in Bezug auf das neue Album, das ja Marching Out of Babylon heißt, war dann, ich glaube, 5 Minuten im Chat der Running Gag mit Marching Out of Babylon in Socks. Aber gönnt euch auf jeden Fall das neue Pentacrator-Album. Habe ich schon erwähnt, das ist sehr geil. Ich bin total Fanboy.
Ja, was für alle, die Pentacrator nicht kennen, was für Musik machen die denn? Also es
Black and Black. Schön oldschool, swedisch Death Metal.
Death, glaube ich.
Also
ist es, kann man, ja, ich glaube, man kann es Death Metal nennen.
Ja, also es ist schon sehr stereotyp. Bisschen melodischer neuerdings, aber schon sehr stereotyper Death Metal, da macht man nichts mit verkehrt. Das Album gibt es in sehr vielen schönen Varianten. Ich habe gerade so meine Schwierigkeiten, das Ding auf Schallplatte zu bekommen, weil aus Norwegen das Einfliegen. Non-Schengen ein bisschen schwierig. Ich versuche es gerade aus Schweden zu bekommen. Falls sich da noch spontan jemand anschließen will, gerne bei mir melden. Aber gibt es natürlich auch digital und auf Amazon gibt es die CD und gönnt euch. Was es nicht auf Amazon gibt, Dalit. Spreche ich das richtig aus? Dalit?
Ich glaube, das ist tatsächlich ein indisches Wort, hat mir mal ein Experte gesagt.
Dalit?
Dalit? Ja, so sagt auch der Wikipedia-Eintrag dazu. Ich spreche es immer Dalit aus, so richtig schön eingedeutscht.
Dalit, ja. Oder halt von euch vor allem.
Ja.
Solange keiner Dali sagt, Salvador.
Ah, oui.
Okay, der war flach.
Also Dalit heißt die Band und es sind gleichzeitig die Unberührbaren im indischen Kastenwesen.
Oh, wusste ich jetzt auch noch nicht. Interessant. Genau. Jedenfalls besagte Dalit. Dalit?
Sag einfach Dalit, da machst du wahrscheinlich am wenigsten falsch.
Dalit, die bisher auch bei Endtime Productions waren und da sehr exklusive Releases rausgebracht haben, haben jetzt ein Digital-Only-Release namens Moksha rausgehauen. Das war, glaube ich, das erste Release des neuen Jahres. Auch sehr empfehlenswert, vor allem sehr empfehlenswert, als über Bandcamp zu kaufen ist. Da haben wir auch schon das ein oder andere Erörterungsthema hier gehabt mit Spotify versus Bandcamp. Wir verlinken es auf jeden Fall in der Spotify-Playlist, die wir natürlich bei dir beifügen und in den Shownotes. Sehr schöner Doom-Metal.
Ja, genau. In der Tat auch sehr zu empfehlen für Freunde der langsamen, verzerrten Gitarren.
Es ist über die Jahre hinweg immer ein bisschen hipsteresker geworden. Also ich glaube, die kann man jetzt durchaus auch auf so einem Dudefest oder so mal, könnte man sie verorten. Also es ist schöner, moderner, doomiger, sleaziger Metal.
Hat sich damit auch schon die Frage der nicht innerdeutschen Bands für das Blast 2021 geklärt?
Könnte man tatsächlich vielleicht mal überlegen. Jetzt, wo der Bund uns das Risiko abfedert. Ja, oder wir fliegen Shadows of Paragon ein. Die hatten wir auch schon mal am Blast of Eternity, ich glaube am 2. 2008. Oh,
2009 war das.
War das, Markus, gerade ein kläglicher war Versuch einer smoothen Überleitung?
Ja, das war tatsächlich mein Versuch heute. Ich glaube, ich lasse es einfach. Auch in meinem zweiten Podcast bin ich sehr bekannt dafür, die schlechtesten Überleitungen zu machen.
Sehr gut, aber besser schlechte Überleitungen als gar keine Überleitung.
Ja, mein extra Zuhörer macht es immer, oder ich stümpere einfach irgendwie und jetzt kommen wir zu den
Shadows
of Paragon, genau.
Die waren.
Ja, was machen die denn? Die machen Black Metal. Ich erinnere mich da noch an eine wunderschöne Anekdote, dass Shadows of Paragon damals ihre EP rausgebracht hatten. Das war tatsächlich so um den Dreh 2008, 2009 rum. Und das damals recht erfolgreiche Webscene-Metal.de dieser Band nur deswegen einen von 5 Sternen gegeben haben, weil sie Christen sind. Und das war dann selbst für die Redaktion von Metal.de so zerstörerisch in der internen Kommunikation, weil auch einige von der Redaktionsteam diese Argumentation nicht tragen konnten, dass dieses Album, glaube ich, 4 oder 5 Mal rezensiert wurde und diese Rezensionen dann mit allem zwischen 1 und 5 Sternen nebeneinander standen. Also wenn man irgendwie so mal in die Untiefen von Metal.de einsteigt, dann wird man da noch einen schönen Flame War zwischen einigen Rezensenten bekommen. Aber das war vor langer Zeit. Wie ist denn das neue Album? Hat es jemand angehört?
Das sind nur einzelne Songs bisher bekannt.
Oh nein. Oh.
Aber das klingt bisher sehr gut. Also sie haben nichts verlernt, definitiv. Ich finde es sogar fast besser als, also das erste Album war schon ziemliches Geknüppel. Also das ist auf der Härteskala.
Harter Black Metal, ne?
Das ist auf der Härteskala schon ziemlich
sehr technisch, finde ich.
Ja.
Also schön auch ein gewisses Maß an Ruhigkeit, um es mal so zu sagen, war schon auch mit dabei.
Ja, sehr pur, sehr unmittelbar.
Ja, ich also würde das neue Zeug, würde ich jetzt beschreiben mit, sie haben nichts von dieser Rohheit verlernt, aber sie verpacken das ein bisschen schmeichelnder. Oder ist das jetzt schon wieder untrue?
Naja.
Sie sind nur so ein Tick melodischer geworden.
Ja, so die konsequente Weiterentwicklung, wenn man so möchte, von dem von damals. Das sind ja auch 10 Jahre 11 Jahre, 12 Jahre, je nachdem, welches Jahr man dann nimmt, tatsächlich dazwischen. Da kann man schon auch ein bisschen sich weiterentwickeln.
Ich glaube, was sie so auf Facebook gepostet haben und so, haben sie seither auch nur an diesem Album geschrieben. Also 10 Jahre für ein Album sind ja fast Opus Irae Verhältnisse.
Ja, tatsächlich, wir sind jetzt im 10. Jahr.
Ja, dann sollten wir mal so langsam vielleicht. Ach, egal, anderes Thema.
Anderes Thema. Es wird besser von Jahr zu Jahr.
Also die neue Shadows of Paragon ist raus, dann ist kommt das Opus Irae Album auch nicht mehr, ist auch nicht mehr fern. Kann man sich auf jeden Fall direkt bei der Band vorbestellen, gibt es leider nur als CD, Vinyl war ihnen zu teuer, nachvollziehbarerweise, ist ja auch nur was für Freaks, Hallo, ich. Ja, aber vorbestellbar, direkt bei der Band, sehr sympathisch. Auch wieder kein Plattenlabel, nix. Genau. Schlecht.
Ja, Dalit haben ihr Album ja auch independent, glaube ich, rausgebracht, oder?
Ja, das lief auch ohne Label. Da ist kein Endtime mehr im Spiel. Dann haben wir noch so ein paar kleine News, die Aliens 8xZ-List, neue EP steht hier im Pad. Was hat es damit auf sich? Gibt es die etwa wieder?
Ja, aber ich musste dann feststellen, dass das gar keine neuen Songs sind, in Anführungszeichen, sondern sie haben jetzt eine Unplugged-EP mit zwei Songs rausgeballert.
Skandal.
Aber, ja, Skandal. Aliens, Breakdowns, Elektro.
Wir wollen
dann singen die auf einmal Unplugged.
Das ist diese Orchestral Reversions, oder was? Ist das Neue?
Unplugged Breakdown.
Ja, okay. Genau so. Orchestral
Unplugged. Ganz kurz reingehört. Ja.
Genau. Nee, aber ich hab auch, wir hatten ja tatsächlich auch mal die Frage mit, wie sieht es eigentlich jetzt bei denen aus? Ich hab keine Kosten und Mühen gescheut, habe recherchiert und irgendwo in den Untiefen des Internets die Aussage gefunden, ja, sie produzieren wieder Musik, sie machen wieder Musik zusammen, aber sie werden diese Musik definitiv nie auf Bühnen bringen. Schade eigentlich, weil sonst hätte sich wieder ein Slot gefüllt, aber...
Schade, war eine ganz alte Band, auch ganz frisch und modern.
Und ja, ich glaube, die fahren jetzt die übliche Schiene, die viele christliche Bands fahren, wo einfach nicht, auch noch Werte gelebt werden.
Killian Mons, der Sänger? Oder habe ich das
Beispiel? Nee, das war My Little Rockstar
Dream. Ach, My Little Rockstar Dream. Ja.
Das hört sich zwar auch metalcoreig an, aber naja. Genau, nee, aber es ist glaube ich, so dieses Ding mit, man wird älter, man hat Familie, man ist Papa. Und wenn man gut ist und ist man, glaube ich, froh, wenn man noch Zeit findet, Musik überhaupt aufzunehmen. Aber für Konzerte reicht es dann nicht ganz. Ist eigentlich schade.
Aber auf
der anderen Seite auch nachvollziehbar. Also definitiv. Also ich meine, da zeigt man ja auch, dass einem andere Werte deutlich wichtiger sind als irgendwie komisches Musikbusiness, was Leute kaputt macht. Siehe Alexi, siehe Marco. Definitiv.
Dann haben wir Theocracy, die offensichtlich wieder an neuem Material arbeiten. Die haben ja ihren Gitarristen mit unschönen Hintergründen gehen lassen müssen. Und das hat sie wohl nicht aus dem Tritt gebracht und wir können uns auf neue Musik freuen.
Genau, ich glaube, sie haben nur sich kurz gemeldet, haben gesagt, jo, es ist Corona, wir haben Zeit, wir schreiben Musik. Wir haben einen Interimsgitarristen verpflichtet. Der Name sagt mir jetzt gar nichts, Taylor Washington von Paladin. Weiß nicht, bin ich da jetzt total raus oder?
Nee, sagt mir so. Also mir sagt es auch nichts.
Nie gehört.
Vielleicht ist er in Amerika oder so bekannt. Ich gehe davon aus, dass sie ein gutes Händchen haben. Dass der Musik keinen Abbruch tun wird.
Ja.
Genau.
Hoffen wir es. Diese und andere Musik gibt es dann auch wieder in unserer Spotify-Playlist, die wir in den Shownotes verlinken. Dann bleibt uns nicht übrig, als Danke fürs Zuhören zu sagen. Und bleibt uns gewogen, schenkt uns vielleicht mal ein paar Sternchen in dem Podcast-Player eurer Wahl. Checkt die News auf blastofeternity.de. Ob es dieses Jahr ein Festival gibt, wird dort zum ersten Mal sicher stattfinden, weil unsere Podcasts hier nur in loser Folge, so 14-tägig, dreiwöchig erscheinen. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ja, genau. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
Vielen Dank an Daniel.
Tschüss zusammen. Ja, genau. Hat Spaß gemacht.
Und dann
bis bald.
Ciao.
Tschö.
Tschüss.